Gut, ich
Du
glaube, das
hast.
ist der längste Intro-Gag aller Zeiten. Vielleicht solltest du mal.
Ich weiß noch nicht, ob wir den nehmen. Der war schon irgendwie nicht so gut. Das mit dem Millimeter, ich hätte irgendwie gerne irgendwas anderes genommen. Drogen zum Beispiel.
Gut, das war's dann wohl.
Hallo und willkommen zur 135. Folge Code Culture Podcast. Ich bin Lukas.
Und ich bin Markus und alle x Wochen erzählen wir euch die neuesten News aus der Tech-Bubble, garniert mit so Dingen, die wir erlebt haben in der letzten Zeit und ein paar Tipps und Tricks für den Hausmann und die Hausfrau von Welt.
Das Geile ist, mit dem Laptop hier sehe ich sogar direkt das Datum. Heute ist nämlich der 18.01., ein Sonntag. Und da nehmen wir jetzt gerade auf.
Das heißt, du musst jetzt gar nicht mehr.
Ich muss sonst immer aufs Handy
Ja,
und dann
verstehe. Ja,
runterziehen
genau.
und
Und
dann,
dann,
welches Datum, ja.
ja, finde ich schon relativ gut. Dann
Und
lass uns
so,
doch
ja.
gleich beginnen mit dem Feedback und Rückblick.
Ja, let's go.
Ich habe Open Source programmiert, Lukas.
Du hast Open Source alles, oder wie?
Alles.
Alles Open
Alles,
Source,
alles.
okay.
Ich habe ja schon erzählt, dass wir eine Vereinsbuchhaltung machen. Und ich habe jetzt an der 2.0 gearbeitet. Und die 2.0 ist letzten Endes ein bisschen ein Stackwechsel. Wir sind tatsächlich weg von der Process Engine.
Das ist ungewöhnlich von dir.
Ja, weil tatsächlich Cogito ein bisschen zu träge beim Releasen war und es dann auch den Mehrwert nicht mehr so wirklich gebracht hat.
Und
Deswegen
dabei ist
sind wir da jetzt weg.
Cogito schon eher
Eine der
besseren mit
besseren, ja.
Release und keine Ahnung
Also
was, aber naja.
Hat nicht gut funktioniert. Und was ich pitchen möchte hier, ist Quarkus mit Renard.
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 Dieses Web-Framework-Ding.
Genau, richtig.
Und du hast vergessen,
ich hab's
das
vergessen,
Koffein reinzumachen.
Den,
in den
genau. Kannst du es kurz erklären? Und ich mache dann kurz den Kaffee rein.
Von Renarde? Ja, kann ich machen. Also Renarde ist quasi so der Glue in Quarkus, um so richtige Web-Apps zu machen, fully aber in Quarkus. Das benutzt im Hintergrund, glaube ich, Qt.
Genau.
Diesen Web-Bundler, den es für Quarkus gibt. Und hat noch so ein paar Goodies mit drin, mit irgendwie wie Cross-Site Request Forgery
genau,
Token
das ist
Injecting
mit drin, so ein
und
Light,
so.
genau, und so ein bisschen Convenience, also so Routing, also dass man mit
Ja.
den Ressourcen so eine Art Routing machen kann, also dass das mit den URLs passt. Und was es auch noch kann, sind so Notifications oder so Confirmations, so Alerts, die sind auch noch eingebaut. Und es gibt so ein bisschen eine Controller-Struktur vor. Also es fühlt sich tatsächlich ein bisschen an wie damals Ruby on Rails.
Ja, ich finde es nur so lustig, weil ich das ja schon gemacht habe vor 3 Jahren, 4 Jahren oder so, wo das rausgekommen ist. Und damals habe ich schon gesagt, das ist voll geil. Und
es
jetzt,
hat sich aber nicht durchgesetzt. Also ich sehe es wirklich nicht,
ja,
nicht in the wild.
Das ist auch nicht der Bread-and-Butter-Stack von den meisten. Also wie viel Quarkus siehst du tatsächlich in the wild?
Ja, ist richtig. Man sieht, oder zumindest in der Open-Source-Welt sieht man nicht viel Quarkus. Okay, Keycloak natürlich.
Ja, okay. Aber das ist auch
Aber
Red Hat.
Das war's dann schon.
Ja.
Apropos Red Hat, ich habe mich dann voll in diese IBM Red Hat-Bubble rein
mit dem
und noch
UI-Framework.
Das, genau, noch das Design-System von IBM genommen. Das heißt Carbon Design System. Und ich muss sagen, ich bin echt begeistert. Also, was ist ein Designsystem? Ein Designsystem ist eine Sammlung von Widgets oder von Komponenten, die man gemeinsam gut verwenden kann.
Das bekannteste ist wahrscheinlich
Material, genau,
Material UI
Design oder ja, Tailwind vielleicht auch ein bisschen.
Aber Tailwind
ist
ja
noch
kein
was anderes, es ist ein CSS Framework.
Ja, und das gibt dir ja nicht direkt eine Baseline für
Korrekt.
Wie deine Komponenten
genau.
auszusehen haben.
Ja. Und Carbon hat schon ist schon opinionated, also hat eine Schrift, hat ein Farbschema und es ist vor allem enterprisey und das hat mir gefallen.
Ja.
Also so eine Buchhaltungssoftware ist, wer jetzt gedacht, ist nicht gerade irgendwie so das Tiny Minimalistik sonst was, sondern man braucht Tabellen, man braucht Dropdowns, man braucht irgendwelche Buttons und da ist dieses Carbon Design System echt Gold wert gewesen. Es hat leider ein Shadow DOM, das macht es ein bisschen schwieriger zu debuggen.
Okay, naja.
Aber ja, ich komme ganz gut mit zurecht Und ich habe an dieser Stelle zu schätzen gelernt, dass Cloud Code jetzt auch Chrome verwenden kann.
Das heißt,
das
in
heißt,
den Browser gehen
genau, kann. Genau, das heißt, kann in den Browser okay. gehen. Ich sage dann einfach, hey, Cloud, teste bitte deine Entwicklung. Und es kann dann natürlich auch die JavaScript-Fehler in der Debugger-Konsole fixen.
Ja, das kenne ich auch schon von RuCode, was so eine VS Code-Extension ist. Das konnte das schon vor, was weiß ich, 6 Monaten oder so. Das ist tatsächlich immer ganz geil, wenn er dann tatsächlich sieht, was falsch ist, ohne dass du dann nochmal copy-pasten musst und so. Aber ja, aber sehr cool. Vielleicht, ja. Vielleicht revisite ich den Stack ja auch mal und sag, ich will wieder Ding Java machen, aber ich muss mal gucken, wie gut der Java-Support in NeoVim ist, weil das ist mein größtes Requirement. Ich muss able sein, das gut in NeoVim zu entwickeln.
Also ein Kollege von mir entwickelt in NeoVim.
Ah, echt?
Und funktioniert gut. Also hat jetzt cool. auch noch nichts eingecheckt, was in irgendeiner Weise jetzt klassische IDE-Kollisionen verursacht.
Ja, ja, ja,
Line-Endings Formatter, und Formatting ja, ja, und ja. Line-Breaks und sonst was. Also hat alles ganz gut funktioniert.
Ja. Boah, es ist voll, ach, ich liebe einfach jetzt mein Linux, sorry. Da kommen wir auch auf meinen nächsten Punkt zu sprechen, oder? Du bist fertig?
Bin fertig, ja.
Sehr gut. Ich weiß ja nicht, ob ihr es schon wusstet, aber ich bin ja so ein kleiner NixOS-Fanboy, könnte
man sagen.
Das ist
ja was ganz was Neues, Lukas.
Ja, also, wer den Podcast heute zum ersten Mal hört, erstmal willkommen, ja. Ich bin sehr großer NixOS-Fan. Es ist für mich langsam wie eine Religion geworden. Ich preache es jedem, der Bock drauf hat.
Du hast auch keine Kreuzeskette, sondern eine NixOS-Kette.
Richtig, richtig. Also, ja, stimmt eigentlich. Das ist schon so eine
das ist
Parallele.
Schon so
ein, ne?
Das ist eine Parallele, ja.
Ja. Bitte kommt auch gerne
du Evangelist.
Stimmt, so nennt man das aber ja auch.
Ja, genau,
Evangelist,
ja.
Sagt man ja sogar tatsächlich. Kommt gerne zum NixOS Meetup in München im MUC-CC. Kommt da gerne vorbei, da bin ich jeden Monat.
Wann ist das denn, Lukas?
Das ist jeden zweiten Freitag im Monat im MUC-CC. Ihr könnt einfach vorbeikommen und euch dazusetzen. Manchmal ist mehr, manchmal ist weniger los. Genau, kommt immer drauf an. Es gibt auch einen Matrix-Channel, aber keine Ahnung, wie ich euch da am besten drauf verlinke. Guckt einfach in den NixOS-Discourse. Da müsste es eigentlich auch announced werden. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, ich hab mich noch mehr in NixOS verliebt. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob das überhaupt noch möglich war. Aber ja, es war noch möglich. Und zwar nutze ich das jetzt nicht nur, also das Geile ist die Nix-Sprache. Also Nix ist ja zum einen das Betriebssystem, NixOS. Es gibt den Nix-Package-Manager, der heißt auch Nix. Und es gibt die Nix-Programmiersprache. Und da steckt's auch schon im Namen, ne, Programmiersprache. Das ist jetzt nicht nur eine Konfigurationslanguage, so wie man in den meisten Beispielen sieht, sondern das ist eine voll Turing-complete funktionale Programmiersprache und man kann da wirklich richtig geile Scheiße mitmachen. Ich habe mir jetzt tatsächlich mal über meinen Urlaub, über Weihnachten, Winter gedacht, ey, ich mache jetzt mal meine eigenen Module, um meine Code Repetition, also die Sachen, die ich einfach immer wieder kopiert habe, weil ja in YAML macht man das einfach so, weil das ja keine Programmiersprache ist, habe ich mir gedacht, ey, ich refactor das und mach das jetzt in Module und ich sag's dir, es ist so geil, es ist wirklich, oh, es ist so, du musst dir vorstellen, ich habe jetzt Container-Konfigurationen, die ich sagen kann, okay, ich habe hier diesen Container, was weiß ich, was nehme ich als Beispiel? Radicale, das ist ein Kalender, das ist ein Container und den möchte ich jetzt aber, da habe ich jetzt natürlich mehrere Komponenten, die ich in vielen meiner anderen Self-Hosted Services auch benutzen will. Das heißt, ich möchte da Backups haben und ich möchte da einen Proxy haben, der mir, na, ich möchte natürlich nicht den Container direkt exposen, sondern einen Reverse-Proxy davor haben, der dann SSL-Termination für mich macht. Das heißt, ich habe ein valides Zertifikat in meinem Browser. Und jetzt hatte ich es halt so gemacht, ich habe quasi so einen Blueprint, den ich einfach benutzen kann, da kopiere ich mir das Snippet raus und pack das quasi rein, ändere die Sachen für diesen Container und fertig. So, das geht. Jetzt ist es aber so, wenn ich irgendwo einen Code-Change habe, wenn ich zum Beispiel den Reverse-Proxy austauschen will, einen Static anpassen will, dann habe ich natürlich ein Problem. Dann muss ich in jede einzelne File rein und das ändern. Ne? Deswegen sagt man ja hier dry, don't repeat yourself. Und da habe ich mir jetzt ein Modul gemacht, wo ich einfach sagen kann, my services, Name vom Service, da drin habe ich dann, was für ein Port nutzt der, was, ob ich das proxied haben möchte, was für ein Zertifikat ich dafür nutzen möchte, dass ich Backups haben möchte und für welchen Pfad ich das haben möchte. Da komme ich gleich noch drauf, was da noch mit reinspielt, aber genau, und das kann ich jetzt einfach so definieren und alles drumherum passiert einfach. Es ist so geil. Jetzt habe ich sogar auch noch, und das ist auch nochmal geil an diesem Module-System, ich habe auch noch Assertions in dem Modul, zum Beispiel, dass meine Ports, die auf dem Host exposed werden, nicht doppelt sein können. Weil was man natürlich hat bei Docker, wenn du jetzt sagst, du kannst natürlich in jeder Docker Compose die gleichen Ports definieren und wenn du es dann ausführst, aber sagt er dir, ey, ist schon belegt, ne? Bind address is already in use und das ist jetzt aber voll geil. Ich kann jetzt, bevor ich das deploye, schon abfangen, indem ich in dem Modul eine Assertion habe, dass keiner der Ports unterhalb dieser Attributen hier quasi gleich sein soll. Und dann sagt er mir, hier, diese Ports sind gleich, bam, nimm die mal raus oder veränder die und es funktioniert einfach. Das ist wirklich richtig geil. Ich packe mal die Snippets, packe ich in die Shownotes, könnt ihr gerne mal reinschauen. Und das macht einfach Bock, am Ende des Tages da wirklich zu sagen, ey, ich habe alles deklarativ, alles mit Assertions, ist das nicht geil, Markus, ist das nicht geil?
Es ist super, Lukas, es ist wirklich richtig gut. Also ich frage mich die ganze Zeit, wie konnte ich ohne das leben?
Man muss natürlich sagen, man muss da Bock drauf haben, aber du musst auch zugeben, das ist schon cool, wenn man das tatsächlich macht.
Ja, es ist, Ja,
musst du zugeben. Musst du einfach zugeben. Und wenn du mehr Bock drauf hättest und mehr Zeit hättest, dann würdest du das auch machen.
Wahrscheinlich schon.
Aber du baust andere Sachen.
Ich habe was anderes gemacht, genau. Ja. Ich habe ja letztes Mal erzählt, meine Story, wie ich Konzertfotograf werden möchte. Und
du bist es geworden, oder
ich
was?
Ich bin es geworden, erst so ein bisschen. Ich habe jetzt tatsächlich eine Webseite gemacht, wo ich ein paar Bilder als so Portfolio ins Internet gestellt habe. Und ich habe zum ersten Mal kein fertiges CMS benutzt, sondern wegen Cloud Code und der Einfachheit alles from scratch gemacht. Also Directors, das ist Backend. Das heißt, in Directus kann ich die Bilder dann hochladen, kann die schön auf meinen S3 packen, alles peachy. Und Cloud Code hat mir dann eine Svelte-Applikation gemacht, die diese Bilder dann einfach als Portfolio auflistet.
Okay.
Und das Ganze ist unter lux-in-tenebris.de im Internet erreichbar.
Mhm.
Und es schaut super aus, Lukas, oder?
Ja, ist ganz cool. Die Bilder laden nur sehr langsam nach. Weil
ich habe halt die volle Auflösung, weil ich halt dann möchte, dass die gut rüberkommen.
Ja.
Und ich befürchte, also man kann ja in Directus einfach über die URL die Size anfordern. Ja. Wahrscheinlich schaue ich nochmal, ob der Benutzer mit Retina, also 2x unterwegs ist oder nicht. Und wenn er mit 2x unterwegs ist, dann wird das große Bild geladen und wenn nicht, dann nicht.
Ja, aber sieht ganz cool aus.
Du findest ganz oben auch tatsächlich Juna. Wollen wir das kurz einschieben?
Können wir machen.
Wir waren
das ist übrigens auch das erste Bild ist sehr, sehr schön.
Ist ein schönes Bild, gell?
Ja, tatsächlich.
Von Juna. Wir waren gestern nämlich bei unserer gemeinsamen Freundin, die einen Wettbewerb gewonnen hat und mit ihrer Band im Finale war in München im Feuerwerk.
Richtig. Und war cool.
War super. Also war Juna, echt gut besucht, muss man sagen. Es waren 4 Bands.
Ich war auch überrascht, wie viele Leute überrascht. Dann noch.
Also das doch waren, da waren ich, ja. Die waren in derselben Halle mit Rummelsnuff und da waren weniger Leute da.
Krass, okay. Ja. Ja, das ist, wenn Juna da spielt, ne?
Richtig, also was das Gleiche, ne?
Ja, richtig. Also man muss sagen, ich fand Juna wirklich unglaublich gut.
Juna macht, ist eine female-fronted Band, kann man sagen.
Ja.
Also Backings, Synths, Piano spielt sie selbst, Gitarre, Gitarrist und Drums und Drummer. Und es ist so Dream Pop, Bedroom Pop.
Indie.
Indie sowas in der Richtung.
Melancholischer. Aber sehr, sehr schön. Also wirklich richtig atmosphärisch. Ich fand die Performance wirklich toll. Sie hat leider nicht gewonnen, aber war trotzdem ein tolles Event.
Wollen wir kurz darüber ranten, was die Band gemacht hat, die gewonnen hat?
Ja, können wir ja machen. Das hört wahrscheinlich eh keiner von denen.
Genau, hört eh niemand von denen. Deswegen können wir die jetzt komplett in die Pfanne hauen.
Nee, also man muss natürlich sagen, persönlich sind die wahrscheinlich keine schlechten Typen oder sonstiges. Das war so eine Indie-Rock-Band.
Punk und auch so ein bisschen.
Ja, so ein bisschen punkig. Und ich fand die eigentlich auch gut. Aber ich finde, es ist eine Frechheit, in my opinion, zu sagen, bei einem Band-Contest zwei Cover-Songs zu spielen. Nee, das waren drei.
Es war von Wir sind Helden, dann von George Michael, Careless Whisper und dann noch ein Song, dessen Namen ich vergessen habe.
Ja, und also drei sogar, das finde ich halt, ist einfach, das hat da nichts zu suchen. Es geht darum, die beste Band zu finden und nicht die beste Coverband zu finden.
Und dazu gehört auch das Songwriting. Und dass natürlich ein George Michael ein besseres Songwriting hat und so ein Song besser ankommt bei stark alkoholisierten Fans, ist, denke ich, klar.
Ja, richtig. Und ich find's halt einfach unfair. Du kriegst natürlich viel mehr. Das Publikum hat natürlich viel mehr Engagement, die Leute haben richtig Bock, ey geil, den Song kenne ich, da kann ich mitgrölen, da kann ich mitsingen und sonst ist es auch einfach unfair, weil du den Song halt auch nicht geschrieben hast. Und man muss auch dazu sagen, es ist so viel einfacher, einen Song zu covern, als einen eigenen Song zu performen und der dann auch noch gut ankommt. Also, sorry, muss ich wirklich sagen, das finde ich
10% gegen 100% und ich fand es dann schade, dass das erstens zugelassen wurde und zweitens dann sogar noch den Jurypreis gewonnen hat. Das ist dann nochmal
den
Schlag ins Gesicht.
Den Sonderpreis und den Gesamtpreis. Ja. Das finde ich halt wirklich, das ist echt so, was, ihr habt alle nur eigene Songs gespielt. Nee, wir lassen die Band gewinnen, die nicht eigene Songs gespielt hat. Und das finde ich halt unfair. Aber naja. Sonst war es ein schönes Event. Tolle Leute getroffen. Genau. Wenn ihr mal seht, dass Yuna irgendwo spielt, dann kommt da auf jeden Fall mal hin. Hört euch das an. Das ist, würde ich sagen, auch mal für jedermann was.
Und natürlich auch auf Spotify hören. Vielleicht verlinken wir es tatsächlich mal.
Richtig, können wir in die Shownotes packen.
Ich habe einen großen Teil der Songs tatsächlich produziert und alle gemastert. Also
das ich habe auch bei wahrscheinlich ein paar älteren mitgewirkt.
Ja.
Aber sehr cool. Was auch cool ist, ist NixOS.
Ach echt?
Es geht weiter. Ich habe natürlich nicht nur meine eigenen Module geschrieben für die Self-Hosted Services, sondern ich habe mir auch gedacht, also ich habe einen Upgrade gemacht auf meinen Servern und irgendwie ging dann Headscale nicht mehr. Also Headscale ist eine Self-Hosted Version, also reimplementiert den Tailscale Server, der nicht Open Source ist. Und den kannst du quasi selber hosten und dann dein eigenes Tailscale-Network aufbauen. Was ist Tailscale? Das ist eine Mesh-Network-VPN-Solution, womit du halt mit anderen Geräten über einen VPN-Tunnel reden kannst oder auch zum Beispiel dein Heimnetzwerk exposen kannst in ein VPN-Environment. Ich habe das zum Beispiel genutzt, generell, um mit meinen Geräten zu Hause zu reden und aber auch, um auf meinem VPS, auf Hetzner, Sachen, die ich bei mir im Self-Hosted auf meinem Server zu Hause laufen lassen habe, dass ich die quasi proxy. Ich muss mich kurz räuspern. Ich habe gestern sehr viel geschrien. Wahrscheinlich liegt es daran.
Vor allem ein Wort, nämlich den Bandnamen Yuna.
Richtig, richtig. Also wenn man was gehört hat, dann auf jeden Fall mich, hätte ich behauptet. Und ich habe mir gedacht, ich mag das Setup eigentlich eh nicht. Warum? Also generell finde ich es eigentlich schon ganz cool. Tailscale ist ein super Service, kann ich eigentlich jedem empfehlen. Vor allem auch den Hosted Service direkt von Tailscale nutzen, kann ich nur empfehlen. Jedoch, ich möchte natürlich tinkern, ich möchte es selber machen und vor allem möchte ich alles deklarativ haben. Und zwar habe ich mir dann gedacht, was ist das Problem bei Headscale? Initial musst du erstmal den Server aufsetzen und dann einen Auth-Key generieren, damit du dich dann bei den anderen Maschinen authentifizieren kannst. Und dann, wenn du auch noch einen DNS-Server innerhalb von deinem Tailscale-Network haben möchtest, ist ebenfalls das Problem, dass du erstmal den Client joinen lassen musst, der DNS-Server ist, um dann den DNS-Server festzulegen. Ja? Das ist ja auch immer ein bisschen doof und das entspricht natürlich nicht so diesem deklarativen Approach, den ich gerne hätte. Ich hätte gerne alles deklarativ und dann dachte ich mir so, was kann man denn da machen? Ich habe erstmal mich umgeschaut, okay, was gibt's für mögliche Mesh-VPN oder generell VPN-Solutions? Hab geguckt, okay, hier, es gibt irgendwie NetBird, es gibt NetMaker, es gibt Nebula, es gibt Zero Tier. Und generell haben die alle das gleiche Problem. Das sind halt immer dynamische Konfigurationen, weil, ergibt natürlich auch mega Sinn, du willst eigentlich den User nicht viel Konfiguration machen lassen, sondern du willst eine Web-Oberfläche haben, der User geht da drauf, sagt New Device und fügt sich hinzu oder loggt sich mit seinem Account ein und wird direkt hinzugefügt. Funktioniert einfach nicht. Und dann dachte ich mir so, ja, eigentlich kann ja WireGuard an sich schon alles, was ich brauche. Und dann bin ich ins Rabbit Hole und habe mein eigenes Mesh-Network quasi selber handgedübelt gebaut. Und das funktioniert so, ich habe jetzt quasi auf dem Hetzner-Server habe ich den das VPN laufen, also den VPN-Server, ja, quasi das Gateway, wo ich mich mit verbinde. Und der hat dann einen Client, der in meinem self-hosted Server ist, der dann sich mit dem Server auch connected. Das heißt, ich muss keinen Port bei mir quasi freigeben in der Firewall, sondern ich connecte mich von meinem Server mit dem Remote-Server und habe so quasi eine Connection aufgebaut. Funktioniert mega gut. Und kann dann über Allowed IPs im WireGuard-Server sagen, route mir über diesen einen Client auch alle lokalen IP-Adressen. Und dann
habe ich... Das ist ja auch ein bisschen so, wie Hetzscale funktioniert. Da kann man ja auch dann auf diesem Exit-Node das Routing definieren.
Genau, du kannst dann sagen, diese Exit oder dieser Rechner ist auch noch einen Subnet-Router und routet dann das lokale Subnet auch mit rein. Und am Ende des Tages werden die das genauso machen, weil das basiert ja auf WireGuard, richtig, logischerweise. Genau. Und ich fand es tatsächlich sehr, sehr cool zu sehen, wie man das macht, einfach plain mit WireGuard und dann zu verstehen, dass das gar nicht so schwer ist eigentlich.
Ja.
Also das sind wirklich mega simple Konfigurationsfiles. Ich habe dann nur noch eine Ebene drauf gepackt, indem ich über ein bestimmtes NixOS-Modul den Access steuern kann in das lokale Netz, indem ich in den IP-Tables von dem Homelab-Server definieren kann, welche Mesh-Network-IP welche IPs ansprechen kann. Das heißt, ich kann einfach sagen, insgesamt kann jeder im Mesh jeden anderen im Mesh anreden, weil da sage ich, es ist eigentlich okay, ne? Die Mesh-Network-Adressen kann man einfach so anquatschen. Aber wenn man jetzt auf mein Heimnetzwerk zugreifen will, dann kann ich sagen, du kommst gar nicht in die lokale Subnet oder du kannst auf eine bestimmte IP zugreifen oder auf alle IPs im Home-Netzwerk und kann dann einfach sagen, ich habe jetzt quasi ein Objekt, das heißt People im Mesh und dann sage ich People Simon can access und dann sage ich, welche Netze er quasi ansprechen kann und dann generiert mir NixOS, also mein NixOS-Modul, die einzelnen IP-Tables Regeln und steuert so quasi den kompletten Access und es funktioniert ganz gut. Also es hat natürlich gebraucht und ich musste sehr viel rumfrickeln und keine Ahnung.
Und wahrscheinlich auch die ein oder andere AI befragen.
Genau, ich habe dann schon auch Brainstorming gemacht, okay, wie will ich das Modul strukturieren, wie möchte ich das? Am Ende des Tages, also ich habe es nicht gewipe-coded, ich habe alles quasi selber geschrieben, ich habe nur immer mal wieder gefragt, ey, wie mache ich das mit der Syntax in NixOS oder wie würdest du das hier vielleicht strukturieren oder so? Und es funktioniert jetzt aber sehr gut und kann ich nur empfehlen. Ich packe auch dafür den Link in die Shownotes.
Sehr gut, sehr spannend. Wir haben in der Firma ja nach wie vor Tailscale.
Ja.
Und funktioniert auch.
Ja, also mega. Tailscale. Und ich sag's euch auch, Tailscale kommt ja auch noch mit anderen Benefits. Ihr habt da auch noch mal dieses Taildrop, wo du innerhalb vom Tailscale-Netzwerk mit anderen Mitgliedern Files tauschen kannst.
Richtig.
Du kannst auch noch Sachen exposen über den Tailscale-Server. Das heißt, du kannst dir da so wie LocalTunnel oder ngrok, kannst du dir so einen kleinen lokale Anwendung kannst du dann exposen nach draußen und so. Das kommt schon mit anderen Benefits. Oder auch SSH-Authentication über Tailscale ist natürlich auch mega geil. Aber habe ich eigentlich alles nicht genutzt, für mein Setup zumindest. Ja. Und deswegen habe ich gesagt, ey, ich mach's mal so. Und ich bin sehr, sehr zufrieden, weil ich habe jetzt alles, jede Definition, jeden Peer und die ganzen Client-Konfigurationen habe ich alles in meinem Repository und die Secrets auch über SOPs encrypted im Repository und ich muss nichts irgendwie erstmal aufsetzen, dann kann ich erst die Konfiguration bauen, weißt du?
Ja, klar. Da kann ich mal kurz einhaken. Ich hatte nämlich auch über die Feiertage das Problem, dass ich einen Tunnel brauchte auf mein Localhost.
Ah, ja.
Und ich habe sehr, sehr, sehr viel rumexperimentiert mit LocalTunnel und mit ngrok und wie sie alle heißen. Und die hatten alle ihre Downsides.
Ja.
Und der wichtigste Downside war, dass keine von denen eine statische Konfiguration erlaubt.
Mm-hmm.
Ja, also dass ich praktisch die Domain immer gleich habe.
Ja, ja.
Und da habe ich ein bisschen rumrecherchiert, ob es da eine self-hostable Lösung gibt und turns out gibt's nicht.
Echt?
Ja, ich habe nichts gefunden.
Okay, krass.
Also ich war kurz davor, selbst was zu machen, aber habe mir dann gedacht, Mensch, also so HTTP-Tunnel-Proxying ist gar nicht so trivial. Also da jetzt einen Fraco-Service zu machen, das wird schon ein bisschen anspruchsvoll.
Ja.
Und bin dann auf einen Service von Cloudflare gestoßen.
Ah ja. Cloudflare Tunnel.
Ja, genau, oder? Läuft aber auch über Cloudflare D. Also das ist ja, dann dieses CLI, das bei dir lokal läuft, das ist Cloudflare Tunnel. Und das ist tatsächlich komplett gratis, zumindest für all diesen Traffic, den man als Developer hat, wenn man bei denen eine Domain hostet.
Ja.
Genau.
Ja.
Und dann habe ich einfach mal geschaut, Mensch, was wäre denn für mich, der Markus Herhofer heißt, eine gute Domain zum Entwickeln? Genau, herhofer.dev.
Mhm, ja, ja.
Und ich kann jetzt herhofer.dev nutzen, um zum Beispiel, also ich habe ein Slack-Plugin geschrieben und da logge ich mich natürlich mit OIDC in Slack ein und die Redirect-URL muss logischerweise HTTPS sein.
Ja.
Und ich wollte nicht jedes Mal, wenn ich einen neuen Tunnel mache, in diese Slack-Konfiguration gehen und eine neue Redirect-URL eintragen, weil das halt überhaupt kein gute Developer-Experience ist.
Ja.
Und mit meinem Quarkus-Service fährt jetzt halt einfach dieses kleine Bash-Script nach oben, macht mir mit Cloudflare D diesen Tunnel auf herhofer.net, herhofer.dev. Und darauf ist es gelutscht.
Sehr cool, aber ich glaube, das gibt's auch self-hosted sogar.
Was? Wie heißt
das
Ding? Und
zwar heißt das Ding Pangolin. Und das ist eigentlich Cloudflare Tunnel bloß self-hosted. Also so vermarkten die sich auch selber. Und das ist eigentlich genau das, was du, glaube ich, willst. Ich weiß nicht, wie gut man das über Shell-Skripte steuern kann. Ich habe das selber auch noch nicht aufgesetzt. Das habe ich mir sogar auch angeguckt als potenzielle Solution für mein Problem. Jedoch ist das halt auch nicht deklarativ. Ne? Das ist halt, du musst halt, glaube ich, also du kannst über die API natürlich das steuern, aber du kannst jetzt nicht über Files irgendwas steuern.
Ja, verstehe.
Ne? Also du, das kannst du dir vielleicht echt mal anschauen. Ich packe es auch mal in die
Show Notes. Also ich sehe es gerade, es ist auch zumindest halb kommerziell. Also es hat auf jeden Fall ein Pricing.
Genau, es gibt aber, also in der Self-Hosted Community Edition kannst du eigentlich alles machen, auch Authentication oder so, wenn du da irgendwas brauchst oder sonstiges.
Ja.
Aber ja, die wollen natürlich auch Geld machen, also das ist auch eine Company hinter, aber.
Klar, aber ich fand die Cloudflare-Lösung jetzt echt easy to use.
Ja, und man muss natürlich dazu sagen, was mich immer abgestreckt hat von dem Tunnel und was potenziell bei mir auch das Problem ist, ist natürlich, jeder Traffic geht durch Cloudflare und potenziell jeden Traffic Cloudflare auch mitlesen. Das ist halt so ein bisschen,
Du könntest den Tunnel natürlich auch doppelseitig für HTTPSen.
Ja, richtig. Aber
ich glaube, es macht sogar im Default.
Ich bin mir nicht
sicher. Doch, ich weiß es, weil ich musste ein Zertifikat lokal machen.
Ja, aber also ich weiß auf jeden Fall, dass Cloudflare Leute schon gesperrt hat bezüglich Streamen von Media über diese Cloudflare-Tunnels und deswegen sagen da dann manche, lieber nicht, dann mache ich es lieber mit Pangolin, self-hosted. Genau, weil das, man darf halt über die Cloudflare Tunnels auch nicht eigene Media, also generell so Videostreams darf man da einfach nicht drüber machen.
Genau, es wäre mega der easy Anwendungsfall, dass man halt auf seine Mediabüchse oder auf sein NAS dieses Ding packt und dann von überall der Welt sein privates Netflix hat.
Genau, das machen auch viele, ich glaube auch immer noch, aber genau, ich bin mir auch nicht sicher, wie sie das detekten oder ob sie das detekten, aber genau, deswegen bin ich da immer ein bisschen vorsichtig mit dem Tunnel zumindest. Aber sehr cool.
Auch sehr cool, Lukas, ist mein kleines Hobbyprojekt agiles-ehrenamt.de. Warst du da schon drauf?
Ja, das haben wir ja schon mal hier auch
vorgezeigt. Als es neu war, ich hatte da vor 2 Jahren ein bisschen Förderung bekommen von der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt, das aufzusetzen. Es ist letzten Endes ein Dokusaurus mit Texten auf als Markdown auf GitHub, aber dann eben auch als Webseite, die beschreiben, wie man agile Methoden im Ehrenamt nutzen kann, um ja zum Beispiel ein Festival zu organisieren oder ein Fest zu machen oder seine Jugendarbeit zu strukturieren oder eine Fußballmannschaft zu trainieren. Und da habe ich jetzt weitergearbeitet.
Ja, sehr cool.
Ich finde es ein bisschen traurig, dass da keine Merch-Requests kommen.
Oh.
Ja. Also wenn
will keiner.
Wenn ihr im Ehrenamt aktiv seid und denkt, Mensch, vielleicht taugt
mir das was. Kannst du noch ein bisschen weiterreden? Ich brauche kurz Strom.
Da verstehe, okay. Also wenn ihr denkt, das wäre eine gute Möglichkeit, euch mal einzubringen und ein bisschen redaktionell und als Autor zu arbeiten, dann freue ich mich da sehr über Merch-Requests. Ich packe den Link tatsächlich in die Shownotes. Da findet ihr im Repository einfach ein Verzeichnis mit Markdown-Dateien. Und diese Markdown-Dateien, die sind dann letzten Endes der Inhalt, der dann auf der großen Webseite in schönem HTML von den Dokusaurus dann gerendert wird. Wenn ihr euch ein bisschen technisch auskennt, ist das eigentlich alles kein Problem. Und ich freue mich da über jeglichen Merch-Request, Lukas, der jetzt Strom hat.
Richtig, ich werde auf jeden Fall keinen stellen, weil ich weiter an NixOS.
Ist das nicht ehrenamtlich?
Also wenn ich da irgendwas mit XOS einbauen kann in das agile Ehrenamt, dann gerne, aber
du kannst sonst ja irgendwie reinschreiben unter Tools, dass NixOS super gut ist, um im Ehrenamt Aufgaben zu finden, was man machen kann.
Ja, richtig.
Weil dann
also
90% an NixOS basteln und 10%.
Genau. Das wäre eigentlich super. Also wenn ihr irgendwie das Budget noch aufbrauchen müsst, dann macht ihr einfach NixOS. Weil ich habe natürlich nicht nur eigene Module gebaut, Tailscale gemacht, sondern ich habe auch wieder Backups, also das habe ich vorher schon gesagt mit den Backups, aber ich war ein böser Junge, muss ich sagen.
Oh nein.
Und habe jetzt, ein Jahr, anderthalb Jahre keine Backups gehabt.
Moment, du machst über mich lustig, dass ich von meinen Samples keine Backups habe.
Richtig, ja. Ja.
Und dann?
Und hab selber keine. Du
hast selber keine.
Aber ich glaube, das habe ich letztes Mal auch gesagt. Aber ich habe jetzt Backups. Wow. Uhu. Applaus. Und zwar habe ich mir natürlich ein NixOS-Modul dafür erstellt mit Restic. Kennst du ja wahrscheinlich.
Das kenne ich tatsächlich,
Und zwar ist das eine Technologie oder ein Tool, mit dem man Backups machen kann, die aber auch, wie nennt man das, inkrementelle Backups sind. Das heißt, er speichert nicht jedes Mal das volle Backup ab, sondern immer nur, wenn sich was geändert hat. Und das ist jetzt richtig geil. Ich habe jetzt tatsächlich einfach Systemd-Services, die laufen um 4 Uhr in der Nacht, sequenziell sogar. Das ist auch sehr geil. Da hat mir die AI auch ein bisschen geholfen, aber ich kann jetzt quasi alle Backups, die ich quasi über Restic mache, werden jetzt alphabetisch nacheinander gestaffelt, sodass ich, weil ich packe das alles auf ein Repo.
Ja, verstehe.
Und sonst ist das gelockt und dann kann ich nicht reinschreiben und so. Aber das funktioniert jetzt tatsächlich sehr, sehr gut. Und kann ich nur weiterempfehlen. Ich werde jetzt noch, also was mir jetzt noch fehlt, ne? 3-to-1 Backup Strategy. Ich darf natürlich nicht nur die Backups an einer Stelle haben, sondern ich muss das auf 3 verschiedenen Medien,
ich glaube Tiefe.
3 Backups, 2 verschiedene Medien, eine komplett remote oder
so.
Genau,
so war es.
Genau, das heißt, ich muss jetzt noch USB-Festplatte, dran, die habe ich schon, die müsste ich bloß anschließen und dann halt das als weitere Destination machen und dann das RESTIC Repo halt darüber kopieren und ebenfalls die Backups einmal in die Cloud speichern in Backblaze R2 und dann, nee, B2 heißt es.
B2,
nicht R2. R2 ist der Block Storage von Cloudflare.
Genau.
Genau. Ja, und das mache ich jetzt noch und ebenfalls sollte ich dann auch mal ZFS-Snapshots von meinen Platten mal machen, weil das kostet auch nichts.
Das ist relativ cheap, das ist ja eingebaut, das ist ja einer der großen Vorteile von ZFS.
Genau, es gibt nicht, ZFS kann jetzt nicht selber automatische Backups machen, da gibt es einen Service, der heißt Zanoid, S-A-N-O-I-D, packe ich auch mal in die Shownotes und damit kann man quasi geschedulte Snapshots machen. Und aber das Coole an den Snapshots ist, dass der ja nicht die, er kopiert nicht die Files, sondern er macht quasi, merkt sich die Blöcke, an denen er das gespeichert hat und kann dann einfach wieder das herstellen, ohne dass er das da Storage verbrauchen muss. Das ist mega, mega cool. Kann ich sehr empfehlen.
Was ich auch letzte Woche gelernt habe, ist, dass Postgres ein Backup-Skript mitliefert. Das heißt einfach pg-backups.
Ah.
Und ist seit 12 oder 14 mit drin.
Ach, cool.
Und das macht ein Backup vom ganzen Cluster.
Ah ja, nice.
Und, das hat mir am besten gefallen, zu keinem Zeitpunkt muss der komplette Dump unkomprimiert auf Platte passen. Also der Stream praktisch die Datei schon komprimiert.
Oh, krass.
Auf die Destination.
Das ist gut.
Und das ist halt ein großer Vorteil, weil wenn man klassische pg-dump und dann Target Z drüber laufen lässt,
ja,
dann hat man erstmal...
Ich weiß nicht, wie oft wir damit schon Probleme hatten, wo wir genau das machen und dann aber das Ding nicht...
Genau, passt nicht drauf.
Dann holen quasi, wir haben einen neuen Container, der geht übers Netzwerk an die Postgres, aber der neue Container braucht dann so viel Speicher,
genau,
damit er die Postgres auch backuppen kann überhaupt und das Korrekt. Ist halt immer mega der genau. Abfuck. Ja. Aber das ist sehr cool.
Schau's dir mal an, ist... eingebaut, lief ja, mega easy.
Ich habe tatsächlich fast nirgends mehr Postgres. Ich
ja, wir haben wir halt überall.
Bin sehr SQLite-pilled, muss ich sagen. Okay. Weil für most Applications, wenn du jetzt nicht über 10.000 User oder so hast, die gleichzeitig auf die Anwendung gehen, ist es nicht ganz so wichtig, dass du da eine Postgres hast. Klar, ja, Ausfallsicherheit und sonstiges ist natürlich auch ein Thema. Kommt drauf an, wie du das strukturierst. Aber sonst SQLite kann schon sehr, sehr viel. Und
keine
man
Frage.
Unterschätzt das immer ein wenig. Ja.
Was man auch unterschätzt, ist als Musiker eine gescheite Webseite zu haben.
Ja.
Ich habe ja noch so ein kleines Piano-Projekt mit dem Namen VRSNSMV.
Der einfachste Name.
Einfach. Genau, also einfach alle Vokale weglassen.
Ja.
Und schon hat man einen wunderschönen Bandnamen.
Ja, richtig.
Ich spiele nämlich in Schweden.
Ja, hast du das schon erzählt?
Im März habe ich schon erzählt, weiß ich nicht. Also,
weiß ich gar nicht. Aber
ich spiele in Schweden, ich habe mir gedacht, Mensch, also da solltest du wenigstens eine Webseite haben, die irgendwie die aktuellen Daten anzeigt. Und ich habe meine alte statische HTML-Webseite, halte ich fest, mit Cloud Code und Svelte reimplementiert mit meinem Sweaty Stack wieder. Also
ich sehe irgendwie so ein Pattern.
Siehst ein Pattern,
ich
gell?
Ein Pattern, ja.
Also vielleicht können wir es
Just put the fries in the bag, bro.
Genau, also ich nehme Cloud Code, ich nehme Svelte, ich nehme Directors und das Ganze läuft im Portainer.
Ja.
Und genau das habe ich jetzt gemacht und Lukas, es lief wunderbar. Es lief sogar so wunderbar, dass ich jetzt eine Hero-Section habe, in dem meine Live-Session-Video ohne Ton läuft und drüber mit so einem VHS-Effekt, der komplett mit JavaScript und SVG funktioniert, mein Logo platziert.
Geil. Ja, das ist doch cool.
Und das Ganze wirklich in 15 Minuten mit Cloud Code gewipe-codet.
Ach ja, dieses Vibe-Coding. Ja, wenn es dir Spaß macht, ist ja
schön. Es hat mega Spaß gemacht. Also weißt du, warum ich das gemacht habe?
Nee.
Ich habe an Hops entwickelt, natürlich auch gewipe-codet und ich musste zwischendrin warten und mir war einfach langweilig. Deswegen habe ich einfach weitere Projekte geöffnet und dann dort auch gewipe-codet. Das heißt, ich hatte dann einfach so 3-5-stündige Sessions, wo ich einfach nur zwischen verschiedenen Projekten gewipe-codet habe, bis meine 5-Stunden-Token-Limit aufgebraucht war.
Sehr gut.
Jetzt habe ich einen Kaffee getrunken, dann geht's weiter.
Sehr gut. Ja, cool. Was Claude Code auch für ein Problem hat, ist, dass er
Strom verbraucht.
Zu viel Strom verbraucht, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ein Problem, mit dem wir uns wahrscheinlich irgendwann auseinandersetzen müssen. Aber ich musste mir jetzt schon früher Gedanken über Strom machen, weil wir vielleicht ein bisschen zu viel Strom bei mir zu Hause verbrauchen. Das kann natürlich an vielleicht mir liegen. Hast
du ein Elektroauto?
Nee. Sondern eher an dem Server, den ich halt habe. Er ist jetzt nicht der effizienteste, er ist aber natürlich auch leistungsstark dafür, was ich teilweise auch brauche. Und ich habe ja auch schon im Podcast erzählt, ich habe eine Grafikkarte eingebaut, um vor allem mal ein bisschen rumzuspielen mit AI, lokale AI und so. Und das ist auch ganz cool. Jedoch ist mir der Benefit zu gering. Ich habe ja Voice Assistant damit auch gemacht, mit lokaler AI, Speech-to-Text, Text-to-Speech, alles lokal über die Grafikkarte. Hat auch ganz gut funktioniert. Nicht perfekt, muss ich dazu sagen. Jedoch, genau weil es nicht perfekt funktioniert hat, ist es am Ende des Tages halt eine Spielerei. Und ich muss jetzt einfach sagen, ich habe jetzt die Grafikkarte ausgebaut, weil im Idle verbraucht nur die Grafikkarte schon 14 Watt. Und das ist halt
schon viel.
Ja, das ist halt schon einiges. Ne? Wenn du dann 14 Watt pro Ding sparen kannst, das ist dann halt schon ganz geil. Deswegen habe ich die jetzt erstmal wieder ausgebaut. Mal schauen, was ich mit der mache. Aber ja, also für mich war es nicht feasible und ich muss auch sagen, lokaler Voice Assistant ist einfach noch nicht da, wo man ihn gerne haben möchte. Ich muss sagen, mit einer Remote AI, ich hoste meine AI, die ich jetzt nutze, bei Scaleway, und das kann ich tatsächlich sehr empfehlen. Das ist ein deutscher Hoster, oder? Nee, doch, deutscher Hoster? Ich glaube, es ist ein deutscher Hoster.
Kennt ihr tatsächlich nicht.
Und die haben auch AI Inference Endpoints. Das heißt, du musst nicht eine Maschine dauerhaft laufen lassen mit der GPU, sondern du kannst einfach nur die AI-Modelle konsumieren. Und das funktioniert ganz gut. Da benutze ich jetzt GPT-OSS 120b ist das. Und sonst benutze ich Speech-to-Text und Text-to-Speech von Home Assistant direkt, also von Nabucasa. Da habe ich die Subscription, da zahle ich eh für, und dann, warum nutze ich es nicht einfach, ne? Das wollte ich jetzt nur nochmal zum Update dafür geben, aber sonst kann ich's trotzdem empfehlen.
Als du das erzählt hast, ist mir aufgefallen, dass ich vergessen habe, was in die Shownotes zu schreiben.
Richtig.
Denn
du hast davon ja schon mal gesagt,
schon mal
dass
gesagt,
ihr den bestellt
dass wir den
habt.
Bestellt haben in der Firma. Also XP macht ja AI-Software. Deswegen kann ich jetzt auch nicht ganz so viel sagen, weil es halt einiges auch firmeninterne Themen sind. Aber wir haben einen Nvidia Spark.
Mhm.
Und der Nvidia Spark ist so ein Mac Mini großes Gerät, welches einfach voll ist mit diesen Nvidia Blackwell neuesten Architekturchips und ein Teraflop an Leistung bringt. Und es ist krass, Lukas.
Was habt ihr da für Modelle laufen?
Das, was du gerade eben gesagt hast.
GPT-OSS ja. 120b.
Genau,
okay.
Und ich will jetzt die Benchmarks nicht komplett disclosen. Mhm. Da werden wir vielleicht noch ein White Paper schreiben, dann kann ich drüber reden. Die Performance ist ungefähr genauso, als würdest du die Plattform von
Scaleway da nutzen.
Die Plattform von OpenAI nutzen.
Ja, okay, ja. Ja.
Und das Ding ist nicht ausgelastet.
Ja, klar. Wie teuer ist das Ding?
4.000 Euro.
Ja.
Und es ist, ich muss auch sagen, es ist ein Prototyp. Also ja. Es fängt damit an, dass es einfach Kanten hat, wo man sich schneidet.
Ja.
Und hört damit auf, dass es für die klassische Deployment Solution von Nvidia, diese NIM-Container, da gibt es, glaube ich, gerade drei Modelle, die man so deployen kann. Also es ist wirklich diese ganze Blackwell-Architektur, die scheint noch ein bisschen in der Adoption hinterher zu hängen. Also man muss wissen, wenn man sich dieses Ding kauft, man kauft einen Entwickler-Prototyp,
ja,
und man kauft einen Invest in die nächsten 3 bis 4 Jahre. Also das ist nichts, wo man jetzt auf eine komplette Plattform drauf zugreifen könnte. Spannend ist das Betriebssystem, das drauf läuft. Das ist nämlich ein heavily customized Ubuntu.
Mhm.
und alles irgendwie giftgrün und Nvidia gebrandet.
Ja.
Und man kann es tatsächlich auch als ganz normalen Rechner verwenden.
Ja.
Also wenn man das möchte, dann ist das überhaupt kein Problem. Und wir experimentieren jetzt halt damit. Also wir wollen vor allem Messungen machen, wir wollen vor allem verstehen, wie man LLMs self-hostet und die grundsätzliche Erfahrung ist, es geht sehr gut.
Cool.
Was nur so mäßig gut geht, ich wollte mal wissen, Lukas, wann wir arbeitslos sind.
Mhm.
Denn es gibt ein Startup, welches vor allem Voice Generation mit AI macht. Ja. Das ist 11 Labs.
Ja, ist der Platzhirsch.
Ist der Platzhirsch. Ja, und ich habe mal ein bisschen rumexperimentiert, was man zum Beispiel bräuchte, um sich so ein Daily Briefing Podcast oder so ein News Podcast selbst irgendwie zu machen. Und wir sind da noch nicht.
Ja.
Wir sind noch nicht. Also die Demos, die man da immer irgendwie hört, also da war ich jetzt zum ersten Mal von AI so ein bisschen underwhelmed.
Mhm.
Also oft ist es ja so, dass man sagt, boah, krass, was mit AI alles geht und man kann es ja von der echten Welt gar nicht mehr unterscheiden. Aber an dieser Stelle war es einfach nicht gut.
Okay.
Also ich habe mal die 5 Euro reingeworfen und habe mal gesagt, hey, Podcast machen, hier so ein bisschen Tech-Podcast, Daily Briefing, sonst irgendwas. Und es kommt einfach nichts Gutes bei rum.
Ja, krass.
Also was halt passiert ist, dass ganz viele Füllwörter drin sind, dass es kein natürlicher Dialog ist, dass die Emotionen unglaublich gefaked wirken und dass es keine runde Sache ist, die ich mir jetzt länger als irgendwie 5 Minuten anhören würde. Ich glaube, für so Hörbücher, wo es wirklich darum geht, einen fertigen Text relativ emotionslos zu erzählen, da ist es okay.
Okay.
Für alles andere aber nicht.
Ja, also sonst anderer Use Case, Voice Assistant natürlich, machen auch viele mit 11 Labs, dann Text-to-Speech einfach. Und dafür ist es gut. Aber ja, ich hätte jetzt auch nicht erwartet, dass das, weil ich finde auch, ja, man hört ja immer diese AI-generated Songs und das, was immer am schlechtesten
sind die Vocals.
Sind die Vocals einfach. Ich höre das in wirklich jedem Song, also wahrscheinlich auch, weil wir natürlich sehr musiklastig sind. Ne?
Produziert und so,
genau, wir wissen ja, wie sich's anhören soll, was man da macht und alles. Und deswegen, vielleicht hört man es dadurch einfach ein bisschen mehr raus, aber ich höre da auch immer raus, wenn das AI-generated ist. Also ja, Stimme ist wahrscheinlich sehr, sehr schwierig, einfach weil du ein unglaublich krasses Spektrum hast an möglichen.
Ich glaube nicht mal, dass das Spektrum das ist, was es verfehlt, sondern es nutzt die falschen Teile des Spektrums zur falschen Zeit.
Ja.
Also es ist so manchmal einfach zu fröhlich, obwohl es gar nicht fröhlich ist.
Mhm.
Manchmal zu humorvoll und es wird so gekichert und gelacht, obwohl es überhaupt nicht witzig war.
Ja.
Also so der richtige Einsatz von der richtigen Stimmung zur richtigen Zeit. Ich glaube, das ist das, wo diese Modelle, vielleicht ist es dann auch gar nicht das Sprachmodell, sondern einfach nur dieses Modell, das versucht, diese Emotionen zu antizipieren, dass das vielleicht das ist, was nicht gut funktioniert.
Ja, ich kann dir aber sagen, was gut funktioniert, und zwar die Öffis in Prag. Ja?
Im Gegensatz zur Deutschen Bahn.
Im Gegensatz zur DB, ja, das ist natürlich, also wer hier schon mal in München war.
Der Alex.
Der weiß, ja, es ist einfach schlimm, aber es ist jetzt kein Deutsche Bahn-Rant, sondern Prag, mega geil. Ich war für 5 Tage dort, alles angeschaut, lecker gegessen, tolles Essen dort, kleine, also im Vergleich zu München, kleine Stadt, und ist aber so voll mit Historie, schönen Gebäuden.
Vielen kleinen Türmchen.
Viele Türmchen, so viel Geschichte dahinter und toll, insgesamt sehr tolle Experience, da auch Shoutouts an meinen Kumpel Pavel, den ich dort getroffen habe, und das Einzige, wo ich sage, das war nicht so geil, waren manche Leute tatsächlich. ich glaube, die Tschechen sind da einfach ein bisschen reservierter, als ich es gewohnt bin. Ich bin halt schon, ne, ich bin sehr outgoing Typ, extrovertiert, ich bin halt schon so, ja, hier, ah, yeah, thank you very much, hier, bla, 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 hier, bla, 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 mach hier einen Joke, da einen Joke, und die sind halt eher so, okay, hier dein Essen, okay, wir wollen bezahlen, okay, hier dein Trinken und
boah,
so.
Ich würd's lieben.
nee, das ist überhaupt nicht meins. Ich denke die ganze Zeit, die Leute hassen mich einfach. Wahrscheinlich haben sie das auch, weil ich irgendwie ein scheiß Touri war oder so. Aber ja, es war nicht jeder so. Also wir hatten danach, die ersten zwei Tage waren ein bisschen unglücklich, sage ich mal. Da haben wir, glaube ich, Lokale erwischt, die einfach, die Leute waren da einfach nicht so dieses cheery, keine Ahnung was. Ja. Und danach war es dann aber auch schon wieder anders. Da waren die dann mega nett, haben gelächelt, haben gesagt, oh yeah, thank you, yeah, no problem, bla bla bla. Das war dann auch wieder geil, aber da seid gewarnt. Ich glaube, da ist die Kultur einfach ein bisschen anders. Und vor allem, ich glaube auch, vielleicht liegt es an der, einfach weil das nicht in der Native-Sprache ist. Ne? Ich glaube, du bist ein bisschen anders natürlich, wenn du Englisch redest, im Vergleich zu, wenn du halt einfach deine Muttersprache sprichst. Genau. Kann ich empfehlen.
Du hattest gestern noch erzählt, dass du so diesen Free...
Genau, stimmt, das kann ich natürlich.
Das könntest du noch erzählen.
Und zwar, in jeder großen europäischen Stadt gibt es sowas, das nennt sich Free Walking Tour. Wer das noch nicht kennt, das ist generell einfach, also es gibt ja Guided Tours, wo du halt irgendwie rumgehst und du zahlst irgendwie, was weiß ich, eine Flatrate dafür, dass du dann da in diese Tour reinkommst, dann hast du irgendwie einen gelangweilten Guide, weil er das jetzt schon zum 80. Mal diese Woche macht und er hat eigentlich gar keinen Bock auf euch und du denkst dir, ja, was soll denn der Scheiß? Free Walking Tours sind da ein bisschen anders, das ist quasi nicht von einem Unternehmen gemacht, was das hostet, sondern das sind individuelle Guides, quasi Selbstständige, die von den Plattformen wie zum Beispiel Free Walking Tour Prague oder Guru Walk oder in Hamburg heißt das Robin and the Tour Guides, die kriegen quasi, diese Plattformen kriegen eine Commission dafür, dass die Leute quasi an ihn weiterleiten, an den einzelnen selbstständigen Guide, und der Guide verlangt upfront erstmal gar kein Geld, sondern am Ende der Tour ist das quasi Donation-based. Das heißt, du kannst dann selber entscheiden, wie viel Geld willst du dem Guide geben für diese Tour. Und da ist der Incentive natürlich auch ein ganz anderer für den Guide, sodass er dir möglichst eine coole Tour, eine lustige, eine interessante Tour einfach gibt, dass du ihm am Ende dann Geld dafür geben willst. Und ich finde das ein mega cooles Konzept. Da werden die Leute auch fairer bezahlt, als wenn sie jetzt irgendwie bei irgendeiner Firma angeheuert werden. Und ja, ich habe das in Hamburg schon gemacht und jetzt halt in Prag sogar zweimal. Einmal die Old Town und das Jewish Quarter und einmal Prague Castle, und ich fand beide echt richtig geil.
Wie viele Personen waren da so ungefähr in so einer Tour dabei?
Beim ersten waren es 15, glaube ich, oder 14 oder so.
Okay, also so eine halbe Schulklasse ungefähr.
Genau, okay. Genau. Also es war sehr überschaubar. Bei der Tour jetzt in Prag war es so, wir hatten sogar zwischendrin eine kleine Pause, und das fand ich persönlich sehr, sehr geil, weil ich kann einfach nicht so weit laufen, so lange laufen und so lange stehen. Das heißt, da einmal kurz 15 Minuten, 20 Minuten hinsetzen, das ist sehr, sehr angenehm. Und da haben wir auch mit den anderen Leuten mal gequatscht, woher kommen die, mit dem Tourguide. Und der hat uns dann zum Beispiel auch, das machen auch viele, die geben dir dann auch nochmal so eine Liste an Recommendations. Das heißt, was für Lokale, was für Sehenswürdigkeiten kann man sich noch anschauen und so. Und da waren wir auch bei einem Restaurant, den der Guide halt empfohlen hat, und der war wirklich top. Überhaupt null Touri, so richtig, in Bayern würde man sagen, urig. So eine richtig schöne, urige Wirtschaft einfach. Und richtig authentisch, tschechisch einfach. Kann ich auch sehr empfehlen.
Nice.
Das Restaurant hieß, und jetzt Karluf Sklep. Das bedeutet Karls Keller.
Ah, okay.
Und da waren quasi auch an der Wand so gezeichnete Illustrationen von Karl der Vierte. Das ist der the most famous
König, Kaiser.
Genau, von Tschechien halt.
Böhmen wahrscheinlich damals.
Genau, Holy Roman Emperor sogar auch. Also genau, der hat da, und da war Tschechien auch die Hauptstadt zu der Zeit von dem Ding, genau. Und ja, da ist ja, also gefühlt ist die Hälfte der Stadt ist ja nach dem benannt.
Ja,
Charles University, ja. Charles Bridge, alles ist da von diesem einen Kaiser.
Auf der Karlsbrücke habe ich meinen 18., 19. oder 20. Geburtstag gefeiert. Ich weiß nicht mehr, was es war.
Soll ich den Joke nochmal bringen, den ich gestern gebracht habe? Nee, komm. Das ist gemein.
Ja, da war schon ein bisschen gemein.
Das war ein bisschen gemein. Nee, das sage ich jetzt nicht.
Wir haben neues Equipment, Lukas.
Mhm.
Und wir haben Großes vor. So ein bisschen in anderen Podcasts heißt es immer Hausmeisterei. Das Erste, was wir haben und was bei dir nicht funktioniert, aber bei mir funktioniert, ist ein Fußschalter mit einer Räuspertaste.
Korrekt.
Das ist ein Dropshipping-China-Ding. Das ist eigentlich für Gitarristen gedacht. Das funktioniert über Bluetooth LE und ist ein MIDI-Device. Und aus irgendwelchen Gründen, Lukas, da wo du sitzt, gibt's kein Bluetooth.
Richtig.
Und da wo ich sitze, da gibt's Bluetooth.
Du sitzt halt näher an dem Laptop dran.
Ja, aber das wird sich ja bald sowieso ändern. Denn wir planen Großes, Lukas. Das müssen wir jetzt versprechen, dass wir es auch tatsächlich machen.
Ja, richtig. Obwohl man auch sagt, Vorsätze, die man laut ausspricht, macht man weniger, weil man dann schon diesen Dopamin,
diesen Dopamin
hit, weil man sagt, dass man es macht, dann ist es schon eigentlich
es so, schon
wie man es macht.
Gemacht. Aber das, dabei drüben das Equipment eigentlich auch schon steht.
Richtig.
Zumindest
obwohl
die Hälfte
uns,
davon.
Genau, eins fehlt uns noch. Aber wir haben es im letzten Podcast auch schon in, wann war das? Am Ende? Oder
am
wann habe ich es? Irgendwie, ja, irgendwann genau. Habe ich es, glaube ich, geteasert. Wir wollen,
Video.
Cammen. Das ist wahrscheinlich.
Das kam jetzt.
Schlechtes Wort dafür. Wir wollen einen Videopodcast, auch
genau,
werden.
Also Spotify bietet jetzt ja auch an, dass man auf Video schalten kann. Viele
und
andere Podcasts machen das
genau,
auch. Die
auf
haben
YouTube kennt man das oft.
Stream noch dazu. Und wir haben jetzt, von Blackmagic so einen Bildmischer. Wir haben eine Sony ZV-1. Wir versuchen jetzt noch eine zweite zu kommen. Das sind so Streaming-Kameras. Und wir können dann damit wahrscheinlich nicht nur aufnehmen, sondern auch vielleicht sogar diesen Podcast live mit Video streamen und dann mit
also,
den drei Leuten, die im Chat sind, interagieren.
Was auf jeden Fall unser erster Plan ist, dass wir überhaupt mal Video haben.
Ja, genau.
Beim
also ich glaube,
Podcast.
Streamen kommt dann irgendwann.
Genau, das ist jetzt erstmal unser erstes Ziel. Und dann seht ihr auch mal, wie das hier im Studio aussieht.
Genau, wir gehen da nicht hier in den Aufnahmeraum mit den,
ja, der
mit
sieht,
den grauen ja. Schaumstoffdingern, sondern wahrscheinlich in den Control Room.
Ja, und da ja, könnt ihr euch drauf freuen. Könnt ihr es vielleicht ja mal auf YouTube angucken und ja, ich bin echt gespannt, wie das dann wird. Ich bin sehr, sehr gespannt.
Ja, vor allem, also ich habe ein bisschen Angst vor diesen großen Audiodateien, muss ich sagen. Vor diesen Videodateien.
Ja, ja, ja.
Das werden wir schon irgendwie hinkriegen.
Ja, das geht schon. Na gut, das war's mit Feedback und Rückblick.
Dann kommen wir jetzt zu den News. Und da ist mir, erinnerst du dich noch, Lukas, als wir im Podcast gesagt haben, dass Maven Central, also Sonatype, sich beschwert hat, dass der allermeiste Traffic von Azure und von Amazon kommt und diese endlich doch mal im Mirror machen sollen.
Ja.
Genau, das ist jetzt accidentally oder weniger accidentally passiert.
Mhm.
Und zwar konnten die GitLab Actions für 4-5 Stunden keine Jars mehr runterladen.
Geil, das ist natürlich sehr gut.
Und man weiß jetzt nicht, war es ein Unfall?
Aha, oder war es?
Oder war es ein ganz kleiner Zaunpfahlwink?
Testrun.
Genau, ein ganz kleiner Zaunpfahlwink, dass in diesem Fall jetzt Azure vielleicht mal einen Mirror installieren sollte. Worum geht's? Es ist so, wenn man Java-Programme baut, dann muss man die Abhängigkeiten runterladen aus dem Internet. Und dafür gibt es einen Standard. Das ist über das Paketmanagementsystem Maven spezifiziert.
Mhm.
Und die Firma, die Maven so hauptsächlich betreut, Sonatype, die unterhält das sogenannte Maven Central. Und da sind diese ganzen Abhängigkeiten hochgeladen. Das ist wie so ein Repository für Jar-Dateien. Und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man könnte zum Beispiel einen Mirror haben als GitLab und könnte sagen, Mensch, der ist irgendwie transparent. Und wir cachen die zumindest mal die fixen Versionen, die keine Snapshots sind, die cachen wir, so dass jeder Verkehr, der eigentlich jetzt auf Maven Central geht, von uns bedient werden kann. Das machen die aber nicht,
ja.
Sondern jeder einzelne Build von jedem Branch und von jedem Tag und von jedem AI-Bugfix und weiß der Henker was, lädt jedes Mal alle Abhängigkeiten von Maven Central erneut runter.
Ja, mega geil.
Und das ist natürlich für Sonatype, für diese Firma, ein unglaublicher Traffic-Kostenpunkt. Und ja, das ging dann halt mal für einen halben Tag nicht und es gab einen Shitstorm ohne Ende.
Und ich hätte einfach gesagt, sollen die das machen? Also
sollen sie machen, genau,
also,
ich finde es auch.
Ich hätte gesagt, sorry, selbst wenn du jetzt sagst, dich fuckt das ab, dann musst du halt entweder sagen, du gehst nicht auf die GitHub-Infrastruktur oder du sagst, du hostest deine eigenen, Proxy
genau,
und sagst
Proxy
halt, und
nimmst es von dem.
Genau. Also, sorry. Ich meine, wir machen das ja so oder so für
ja, genau.
auch Docker-Images
ja.
oder sonstiges. Ja, das ist halt eigentlich so, wie man es macht und machen sollte, weil ja, das ist halt nicht tragbar. Du kannst halt nicht, wenn du das vor allem für die Allgemeinheit einfach machst und du kriegst dafür kein Geld, dann ja, wie sollst du das hosten? Also,
ja, genau. Und dass da dann der Shitstorm Richtung Sona-Type los, absolut
ja.
nicht verständlich.
Ja.
Also bin ich komplett auf ihrer Seite und bin sogar der Meinung, sie sollten das öfters mal machen, dass
ja.
die Leute merken, was für ein scheiß Setup das eigentlich ist.
Ja.
Auch lustig, es kommt die nächste Geschichte, Lukas. Ich muss, es, ich,
das
ich muss
denn,
es dir erzählen.
Was ist das denn für eine News-Seite?
Nein, das ist, ich nehme ja andere. Wir nehmen eine andere.
Ja, wir
also,
nehmen eine andere, die wir in die Show Notes packen. Also das finde ich ein bisschen.
Gut. Also was ist passiert? Halt, ich erzähle es dir, Lukas, weil
ja.
die Geschichte ist ein bisschen eine größere. Hast du sie schon?
Ja, ich habe das, schon mitgekriegt. So
also es gab, Tailwind ist ein Open Source, wir hatten es gerade vorhin schon kurz besprochen, ein Open Source CSS Framework. Und da gab es einen Pull Request von, ich glaube, es war eine Agent MD.
Ja.
Was ist eine Agent MD? Eine Agent MD ist praktisch eine Kurzanleitung für Coding-Systeme wie Cloud Code oder wie Codex oder GitHub Copilot, damit sie mit diesem Framework besser arbeiten können. Da steht praktisch drin, wo man die Quellen hat, was man machen muss und so weiter und so fort. Und dieser Fix, der wurde zurückgehalten.
Ja.
Also dieser, es ist kein Fix, es ist ein Feature. Dieses Feature, dieser Merge Request wurde von der Firma hinter Tailwind CSS zurückgehalten und sie haben ihn abgelehnt. Und dann gab es natürlich einen Shitstorm, ja, was fällt euch ein überhaupt, bla bla bla, und es ist hier in eurem kommerziellen Interesse. Und
ja.
dann kam ein Kommentar von einem Mitarbeiter von Tailwind, hey Leute, wir haben gestern erfahren, dass 75% unserer Workforce entlassen wird, weil unser Consulting-Geschäft auf null eingebrochen ist, weil die
Krass.
AI so gut ist, Tailwind-Komponenten zu bauen. Und wir konnten es dann nicht unterstützen, diesen Trend noch ganz offiziell fortzuführen und zu ermöglichen.
Ja.
Was sagst du dazu, Lukas?
Ja, also
das Geschäftsmodell von denen war, sie Open Source und Tailwind.
Ja.
Und wenn man eine besonders geile Webseite möchte, wenn das besonders gut umgesetzt werden
oder
soll.
Oder wenn man irgendwelche bestimmten Tipps braucht für
Tipps
die Implementierung
Best Practices,
ja.
irgendwelche nochmal eine Review, irgendwas in dieser Richtung, dann gehst du zu denen hin und kannst von denen dann Consulting kaufen.
Ja, das ist halt ja, schwieriges Businessmodell, wenn man halt sagt, okay, man hat die AI, die diese ganzen Informationen halt hat, und genau weiß, wie man es machen muss. Also
es ist ja unglaublich gut. Also du kannst ja selbst, also sie haben gesagt, sie sehen einen unglaublichen Rise in den CDNs. Also
ja.
es gibt mehr Leute, die Tailwind verwenden. Warum? Weil jedes Vibe-gecodete Scheißding halt Tailwind verwendet.
Ja, richtig, ja.
Und trotzdem kein Business.
Ja, genau. Ich weiß halt nicht, wie man als Library da noch Geld verdienen soll, ne?
Also was ist jetzt passiert? Also das kann man auch vielleicht nochmal sagen. Ich glaube, Google hat da nochmal krass gespendet, donated.
Ja.
Und noch ein paar andere, die dann gemerkt haben, upsi.
Mhm.
War vielleicht auch ein bisschen spät.
Ja, eben. Und das ist halt, das ist, glaube ich, das größte Problem. Man sagt halt, es ist immer dieses eine, dieser eine XKCD-Comic,
ja, genau.
wo man diese,
ja.
worauf die, steht,
genau,
die Infrastruktur.
Genau, dieser eine
ne?
Typ aus Nebraska, der das selflessly und
genau, man sagt halt hier dieser eine Punkt, wo, wenn man das wegnimmt, alles zusammenfällt, ist halt Open Source und Open Source Libraries und große Companies, die halt einfach nichts von deren Geld, was die einnehmen für die Komponenten, die sie benutzen, dazu zahlen. Und das ist halt, glaube ich, wahrscheinlich das größere Problem dahinter. Weil wenn man sagt, jede Fortune 500 Company muss für jede Open Source Library proportional irgendwie was spenden, dann hätten wir wahrscheinlich keine großen Probleme
damit. Ich habe einen Tweet oder einen Mastodon Beitrag gelesen von einem Dude, der vorgeschlagen hat, dass GitHub doch die Package-JSONs durchschauen soll und dann eine Auflistung machen, mindestens mal eine Auflistung. Hey, du nutzt diese Dinge, spende hier.
Ja.
Also verstehst du, du hast einfach nur mal so eine Awareness dafür, hey, du könntest jetzt hier, lass uns doch irgendwie 30, 40 Euro pro Monat von dir abbuchen und wir verteilen das proportional auf die Open-Source-Projekte, die in deiner Package-JSON, in deiner PomXML drin ist.
Aber selbst da, ich hätte halt gesagt, ich glaube, das ist nicht mal wichtig, dass einzelne Leute das machen müssen.
Das müssen die ganz Großen
proportional. Das kann 0,1% von irgendwas sein. Und das würde das ganze Projekt funden. Weißt du?
Das ist schon richtig, ja.
Das ist halt, da hast du so Giganten, die so viel Profit machen, dass die das ja gar nicht irgendwie benutzen können.
Was die ja dann immer machen, ist, dass sie Workforce donaten. Mit dem Ziel, halt Einfluss auf das Open-Source-Projekt zu nehmen.
Ja.
Also das ist ja dann so, dass die Leute dann nicht sagen, hey, wir geben euch hier das Geld, macht, was ihr wollt, sondern wir haben hier diese drei sehr selbstbewussten Engineers, die jetzt erstmal unsere Merge-Requests durchwinken und schauen, dass es für uns dann besser ins Business passt.
Richtig. Oder sie sagen sogar, wenn das Business irgendwie am Struggeln ist, dann forken wir das.
Genau, dann forken wir das
unter unser Ding.
Macht das dann uns so Elasticsearch, OpenSearch, war auch, wo eure Lizenz interessiert uns jetzt eigentlich gar nicht mehr.
Ja. Machen wir einfach selber jetzt. Und das ist halt so, ja, dankeschön. Das ist dann cool für die Company wieder. Das ist dann wieder der eigene Gain. Aber für Open Source macht man halt am Ende des Tages nicht sonderlich viel. Und das ist halt auch, ich hatte das, glaube ich, auch mal im Podcast erwähnt, wo ich bei so einem Talk war, wo der gesagt hat, ja, sie haben jetzt OpenAI ersetzt mit LibreChat und sich dann noch drüber beschwert, dass
über die Bugs
da,
und genau, gleichzeitig sagen, wie viel sie gespart haben.
Genau. Und gleichzeitig sagen, wie viel sie damit eingenommen haben und wie viel sie gespart haben, wie viel sie dafür bekommen haben. Und habe ich auch gefragt, ja, wie viel habt ihr denn dann dem Entwickler gegeben? Also wir haben 2 Pull Requests gestellt, das muss ja wohl reichen. Oder irgendwie 2 Developer gestellt, die da helfen. Und dann denke ich mir echt so, also sorry, das ist doch nicht das sustainable Modell dafür. Das ist doch, dann gib doch irgendwas da zurück. Ich verstehe das einfach nicht. Aber,
ja, das ist, so funktioniert Kapitalismus und so funktioniert Gewinnmaximierung.
Aber
kommen wir jetzt zu Security.
Kapitalismuskritik hatten wir ja schon.
Hatten wir schon als Titel.
Richtig.
Ja. Was ist ein Rainbow Six Siege, kann man das jemand sagen?
Ja, das ist ein FPS, also First-Person-Shooter.
Ich dachte, Frames per Second.
Stimmt. Nee, auch First-Person-Shooter,
okay,
glaube ich, oder? Ja, das heißt auch Frames per Second und First-Person-Shooter. Ja, ich glaube. Auf jeden Fall ist ein First-Person-Shooter und, oder ist es First-Person oder ist es Third-Person? Nee, ich glaube, es ist First-Person.
Es ist ein Shooter, Lukas.
Es ist ein Shooter, ein Tactical-Shooter, der sehr so in diese E-Sports-Richtung geht. Also du bist da sehr so Runde für Runde, Search and Destroy.
Okay, verstehe.
Geht sehr so in die, in diese E-Sports-Riege rein, wo du halt sagen kannst, ey, das ist 5 gegen 5, du musst irgendwie, die einen müssen eine Bombe planten, die anderen müssen es diffusen, und das ist sehr tactical, ne? Ein sehr tactical Shooter.
Genau,
und
jetzt ist es ja oft so, dass wenn so ein Hacker dann so ein Spiel angreift, er zum Beispiel Daten klauen möchte.
Ja.
Kreditkartendaten.
Ja.
Es gibt aber lustige Hacker, Lukas.
Ja.
Weil dieser Hacker, der sich jetzt dem Server von Rainbow Six Siege angenommen hat, der hat jedem Spieler 2 Billionen, also Milliarden, In-Game-Credits gegeben und alle In-Game-Items, die kostenpflichtig sind, freigeschalten.
Sehr gut.
Und dann hat der Hersteller Ubisoft gemeint, Mensch, upsie, schalt mal alles ab.
Ja. Ja, das ist natürlich sehr nett von dem Hacker, auch wenn sie es wahrscheinlich wieder Rollbacken oder sonstiges gemacht haben.
Klar. Aber es ist schon, es ist mal was Lustiges, finde ich.
Aber also, Ubisoft hat es auch ein bisschen verdient, die sind schon auch nicht…
ist die deutsche Firma oder so?
Nee, französisch.
Französisch, ja. Ach, stimmt, ja.
Aber sonst, da denke ich direkt an einen Hack, der möglich war in den Dark Souls-Spielen, wo man, das war echt heavy, da konntest du in Dark Souls 3 einfach, wenn du von jemandem invaded wurdest, einfach Remote Code Execution auf dem Rechner bekommen. Oh. Es war auch nicht so geil. Naja.
Warst du schon mal in Baden-Württemberg, Lukas?
Ja, natürlich, in Baden-Württemberg. Da war ich in Stuttgart.
In Stuttgart. Und natürlich überall auf der Welt sieht man ja diese wunderschöne Aufkleber nett. Hier aber waren sie ja auch schon mal in Baden-Württemberg.
Ja.
Und diese und andere wunderschöne Artikel von The Land konnte man im The Land Online-Shop kaufen.
Ja.
Und er wurde gehackt, Lukas.
Ja, zu Recht. Sticker sind scheiße.
Die Sticker sind...
Nein.
Die Sticker sind super, Lukas.
Ja.
Ich habe in dem Shop auch eingekauft. Das heißt, ich habe dann tatsächlich die Nachricht bekommen, hey, pass mal auf, echt? Deine Kreditkartendaten sind futsch. Tut uns echt ziemlich leid, hier gibt es nichts zu sehen.
Aber was heißt Kreditkartendaten?
Sie wussten es nicht genau, was erbeutet wurde. Aber Kreditkartendaten würden dann tatsächlich halt bedeuten, Kreditkartennummer, Gültigkeit und diesen Secure Code.
Und den oh mein Gott. Ja, aber wurdest du da irgendwie impacted für? Von?
Nee, jetzt nicht. Also sie haben gesagt, man ist ein kleiner Teil, also keine Ahnung, wie sie das genau herausfinden, wer der kleine Teil ist.
Das frage ich mich auch immer, wie funktioniert das?
Genau,
wie
funktioniert das so?
Ist das geschadet und das Passwort für den einen Schad wurde dann geleakt oder?
Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass sie es erkannt haben und dann den Stream oder den Download-Stream, also keine Ahnung.
Ja.
Irgendwas ist da auf jeden Fall passiert. Und man muss jetzt ein bisschen aufpassen mit Abbuchungen, wenn man bei The Land irgendwelche Tassen mit The Land bestellt hat. Oder wie ich, einfach ganz viele Netgear-Aufkleber.
Ja.
Die sind, schau mal, hier draußen hängt auch einer.
Tatsächlich, an der Tür, da hängt einer. Aber was drüben ist Logitech.
Nee, das ist tatsächlich hier, ich hab's in der Hand.
Ach so, stimmt, du hast es ja hier.
Aha. Und da ist auch was ganz Lustiges passiert. Es gibt ja diese MX Master und diese ganzen Logitech-Mäuse und Tastaturen.
Ja.
Und ich war auch davon betroffen. Die haben dann an einem Montagmorgen einfach nicht mehr funktioniert.
Sehr gut.
Auf dem Mac. Und wir haben
aber das heißt gar nicht mehr.
Gar nicht mehr. Also doch, sie haben funktioniert, aber die Sonderfunktion haben nicht mehr funktioniert. Okay, ja. Also die Sonderfunktion war aber auch Scrollen. Also Scrollen, Scrollen hat auch nicht funktioniert. Also Scrollen hat nicht funktioniert. Und
also da haben wir halt schon den ersten Fehler.
Entschuldification.
Welcher Vollidiot dachte sich, ja, wir müssen diese Software laufen lassen, damit das Scrollwheel funktioniert oder diese Button-Mappings oder sonstiges. Das ist doch einfach scheiße. Was ist denn? Ja, deswegen benutze ich kein Logitech, ja.
So, und dann ging das einfach nicht. Und bei mir ging es nicht. Und da habe ich dieses Logi Options neu gestartet und dann kam so ein Blue Screen of, also nicht so ein Beach Ball of Death.
Ja.
Einfach so ein Spinner und der hat dann nicht mehr geladen und dann, boah, was ist denn jetzt los und irgendwie kaputt, nochmal neu gestartet und sonst irgendwas. Und es ging wohl auch anderen so und irgendwie auf Reddit hat sich dann so langsam ein bisschen Unmut aufgetan.
Ja.
Und dann hat Logitech so eine ganz lapidare Pressemeldung rausgebracht.
Ups.
Nee, nicht mal ups.
Nicht mal ups.
Wirklich so, Logi Options funktioniert gerade nicht, weil ein Zertifikat abgelaufen ist.
Aha.
Ja, das heißt, die hatten vergessen, ihr Developer-Zertifikat von Apple zu verlängern.
Wie kann denn das bei einer Firma wie Logitech passieren? Das verstehe ich nicht. Da muss doch irgendjemand irgendwie mal merken.
Das ist doch das Kritischste überhaupt, dass dein Developer-Zertifikat abläuft. Also damit, wo du deine Binary signierst. Und was passiert dann logischerweise, Lukas? Du kannst dann natürlich nicht mehr mit dem Binary, das nicht mehr läuft, was nicht mehr signiert, das neue Update runterladen.
Ja, stimmt. Du musst dann natürlich nochmal komplett extern.
Genau, musst dann kommunizieren und dann gab es zuerst den Download und dann hatten sie zuerst die Download-Links falsch. Also es ging einmal, der Hub Plus ging nicht und Options Plus ging nicht.
Geil.
Und wenn man Options runterladen wollte, dann kam der Download vom Hub. Das heißt, ich habe dann erstmal den Logitech Hub installiert, den kein Mensch braucht, mich dann gewundert, warum mein Logitech Options nicht funktioniert, einfach weil der Download-Link falsch war.
Ja, sehr gut.
Das ist dann die qualitativ hochwertige, beste Maus, die man gerade
richtig,
kaufen kann.
Richtig, genau. Und deswegen habe ich die auch nicht. Scheiß auf Logitech. Gut, gehen wir weiter zur Hardware. Also, das war ja Hardware eigentlich.
Das war Hardware, aber jetzt kommt tatsächlich noch mal eine andere Hardware. Und zwar wusste ich nicht, dass es tatsächlich wieder ein deutsches Smartphone-Unternehmen gibt. Wusstest du das?
Das ist nicht oder?
Doch.
Warum steht das in der Ding? Aber das ist eine Switzerland-based. Also, lies mal den ersten Absatz.
Switzerland-based, aber in der Überschrift steht Deutsch.
Ja, richtig, weil ich bin mir nämlich auch nicht sicher.
Es ist europäisch, sagen wir mal europäisch.
Ja. Oder die zählen die Schweizerdeutsch als Deutsch.
Ja, vielleicht war das
vielleicht
so.
Das. Also ich glaube, sie kommt tatsächlich aus der Schweiz. Aber ja.
Es scheint ein relativ stabiles und kleines Android-Phone zu sein, ist das richtig?
Ja, das ist komplett richtig. Die sind tatsächlich auch schon vorher relativ.
Das heißt Punkt.
Genau, ja, es heißt Punkt. Punkt. Die Firma heißt Punkt, also nicht, also so wie das Wort Punkt und am Ende aber auch noch einen Punkt. Und die machen schon länger auch oder Smartphones, die haben auch so einen Dumbphone, mit dem man quasi nur texten kann. Und ich kannte die lustigerweise vorher auch nicht, bis ich mich mit dem Thema Dumbphone auseinandergesetzt habe, aber da kommen wir mehr noch drauf zu im Thema der Woche. Und ja, das sieht ganz cool aus. Es ist aber auch wieder, und das finde ich halt auch immer sehr interessant, ist das halt teuer. Ja? Also ich weiß nicht, wie viel, ob sie den Preis für das MC03, so heißt das Phone, ob sie den schon, ja, 700 wie? Euro.
Ja, tatsächlich.
Und das ist halt schon heavy für einen Phone, was halt nicht ein Flagship ist und irgendwie halt eigentlich, ja.
Ja, man bezahlt letzten Endes den Minimalismus, das ist oft so.
Richtig, und das finde ich immer sehr schade, muss ich sagen, weil wenn ich einen Minimalist-Phone will, dann hätte ich gesagt, ist das halt auch billiger,
ja,
als, sage ich jetzt irgendwie, was weiß ich, OnePlus oder
so. Es ist
so.
Aber made in Europe, das muss man halt auch bedenken.
Richtig, das kommt natürlich auch noch dazu. Aber ja, ich finde es immer schade, weil für mich ist es immer so, ja, will ich jetzt wirklich 700 Euro ausgeben, um mir dann ein Smartphone zu holen, was dann weniger kann.
Signifikant weniger kann, das ist
als
schon richtig,
ja. So andere Handys, die ich jetzt zum Beispiel, weil das Fairphone wird zum Beispiel auch in Europa, glaube ich, auch hergestellt.
Skandinavien oder so. Ja.
Irgendwie sowas. Ja. Und selbst das ist noch billiger. Ja? Und das finde ich dann schon immer, ja. Aber ja, Schweizer, die haben natürlich das Geld.
Das Zweite, was mir...
Und da sage ich dir direkt, da war ich direkt dabei.
Bei dem warst du dabei?
Da war ich direkt dabei. Das habe ich direkt gesehen, als es rauskam. Und ich war direkt hooked, muss ich sagen.
Also was rausgekommen ist, ist eine Firma, die heißt einfach nur Klicks.
Richtig.
Und die macht BlackBerry-Style Smartphones mit Tastatur.
Und da muss man nochmal ein bisschen, also Klicks generell. Ich kann da mal ein bisschen
Background zu geben.
Und zwar gibt es einen großen Mobile Reviewer, der heißt, ich glaube, Mr. Mobile. Michael Fischer heißt der. Und der hat diese Firma mitgegründet. Und
die hatten tatsächlich am Anfang erst so Cases und so
richtig,
external stuff.
Richtig, die hatten für die Flagship-Smartphones Keyboard-Cases. Das heißt, du hast ein Physical Keyboard, aber als Case um dein Handy rum.
Stellt sich aber eher vor wie so ein Nokia Communicator oder so ein BlackBerry, also ganz kleine Tasten. Das ist jetzt kein ausgewachsenes Keyboard.
Richtig, ja. Natürlich. Das ist so ein Mobile Keyboard, so
genau.
Ein kleines einfach. So wie auf einem BlackBerry, aber an den normalen Smartphones sieht das halt richtig goofy aus, weil das Smartphone dann halt so
genau,
lang ist.
Gigantomanisch,
also,
ja.
Und deswegen haben die sich gedacht, ey, das wäre doch ganz geil, hätte man halt tatsächlich einfach wieder einen BlackBerry, aber halt smart, als vollwertiges Smartphone. Und man muss man auch sagen, deren Advertisement oder deren Vorstellungsvideo sagt die ganze Zeit, yeah, you can use this as a second phone. This is a second phone und so. Und
das kann doch auch ein Primary Phone
richtig,
sein.
Warum ich verstehe nicht, warum sie diese Route gewählt haben, weil das ist doch der Appeal. Ich will doch nicht nennen, also deren Pitch war quasi, hol dir dieses second phone, damit du mehr, also weniger an deinem Main-Phone bist und dann so, ja, aber
warum
nehme ich dann nicht
genau
nur
das als
Handy? Aber ja. Die haben das dann auch nochmal clarified in ganz vielen so FAQs, Interviews, habe ich mir auch ganz viel angeguckt. Und es sieht wirklich richtig, richtig cool aus von dem, was sie jetzt gesagt haben, was es sein soll. Das heißt, du hast wirklich so ein normales Handy-Formfaktor, aber einen kleinen Screen, ungefähr square, und darunter halt eine Hardware-Tastatur mit echten Tasten, Hardware-Tasten, die du aber zum Beispiel auch, also was sie gesagt haben, Fingerprint in der Leertaste
Nice, das ist gut.
Und ja, du kannst scrollen, weil die Tasten sind touch-sensitive. Das heißt, du kannst dann über die Tasten scrollen und so dann nicht im Bildschirm scrollen müssen. Ne?
Das ist auch cool, weil deine Daumen sind ja potenziell immer da unten.
Richtig. Und Headphone-Jack, SD-Karten-Slot, SIM-Karten-Slot, Notification-Light am Power-Button, auch sehr geil, wurde auch, gut, ja, auch ein removedes Feature, früher gab es immer einen Notification-Light in den Handys, ja, wurde auch einfach rausgenommen, da wieder drin und jetzt sage ich dir aber, großes, großes Manko.
Es kostet Geld.
Das ist nicht mal das Problem, also in, wenn du es vorbestellst, soll es $400 kosten.
Voll fein.
Und danach soll es dann $500 kosten, jedoch möchte ich eine Warnung aussprechen. Es gibt noch nicht ein funktionierendes Gerät. Es gibt noch nicht mal einen funktionierenden Prototypen.
Okay, also und es ist eher so eine Kickstarter-artige.
Richtig. Okay. Und das finde ich persönlich ein bisschen schwierig, vor allem, wenn das das erste Smartphone ist, was diese Firma, also sie haben auch BlackBerry Designer von damals für die BlackBerry Phones auch mit drin. Das waren aber auch keine Smartphones, richtig, ne?
Nee, das also, waren Oldschool-Devices.
Das ist kein, das, die Devices, die die gemacht haben, ist kein modernes Android. Und da muss man einfach, ich war auch richtig gehypt, hab direkt gesagt, oh mein Gott, das muss ich vorbestellen. Und hab dann aber nochmal einen Schritt zurück gemacht und mir gedacht, ja, die haben noch nicht mal irgendeinen Prototypen, den sie zeigen können. Und dann finde ich es einfach ein bisschen schwierig zu sagen, ey, hier, holt euch das Device direkt, bestellt das vor. Sie sagen aber auch, wenn man es jetzt quasi pre-ordert, gibt es Fully Refund für die Leute.
Ja, gut.
Wenn man es doch nicht haben möchte und so. Aber ja,
also ich, wenn die Firma halt insolvent geht, weil sie das ganze Ding verbummeln, ist halt auch nichts gewonnen. Also man, ein kleines Kaviat vielleicht dran.
Genau, ich weiß es nicht. Ich bin da jetzt noch ein bisschen vorsichtig. Ich muss sagen, ein Gerät tatsächlich, was ich eher interessant finde, das packe ich kurz in die Shownotes, nennt sich Mecha Comet. Und da rede ich jetzt nicht zu lange drüber, weil das würde wahrscheinlich zu lange dauern. Aber das ist ein nicht direkt Handy. Also es ist nicht als Handy marketed, sondern das ist ein Handheld Linux Computer in einem Formfaktor von einem Smartphone mit austauschbaren Modulen, die du an die untere Seite des Dings dranpacken kannst. Das heißt, du hast, also sieht eigentlich ähnlich aus zum Klicks Communicator. Du hast oben einen Screen, der halt nicht full-sized ist und unten
X und X ist austauschbar.
Richtig, da kannst du dann zum Beispiel ein Gamepad, also was die auch vorgestellt haben, ein Gamepad, was du da dran packen kannst, oder auch eine Hardware-Tastatur. Und die gibt's schon, ich glaube, jetzt 1-2 Jahre. Und die haben aber schon im ersten Jahr einen funktionierenden Prototypen auf den Markt, also nicht auf den Markt gebracht, sondern zumindest gezeigt und den Leuten in die Hand gegeben. Die konnten es austesten, die konnten da Sachen mitmachen und die sind noch nicht mal auf Kickstarter. Das heißt, man kann das noch nicht mal vorbestellen. Das ist jetzt am 24. Januar und da werde ich wahrscheinlich schon vorbestellen, weil ich finde das Ding einfach richtig cool. Vor allem zu sagen, ich habe einen Handheld Linux Device, ist einfach schon so cool, in my opinion.
Genau, also Linux in comparison to nicht Android. Also das ist
genau, Android ist auch Linux im Hintergrund natürlich, aber kein Android. Das heißt, ich bin nicht an Google gebunden und bekomme, und da muss man auch mal sagen, womit hat man immer die Probleme mit den ganzen Handys, wie lange wird die Software supported?
Ja.
Und ich stelle mir halt vor, mit Linux hast du halt,
kannst du halt alles irgendwie draufschmeißen.
Da kannst du halt den Kernel updaten, wie du halt lustig bist, solange halt natürlich Hardware noch irgendwie supported wird und das jetzt nicht Asbach uralt ist, aber das ist zumindest, wenn du dich damit auskennst, eine viel supportetere Variante als zum Beispiel bei Android, weil ja, mach mal dein eigenes Android, kompilier das mal und pack dir das dann irgendwie auf das Handy drauf und fahr dafür Updates. Und das sieht halt sehr, sehr cool aus. Und auch alles Open Source, die wollen auch Open Hardware. Ja, sehr, sehr cool. Da bin ich sehr, sehr gehypt drüber und das will ich mir vielleicht mal holen. Und da soll auch ein hinzufügbares LTE-Modul mit reinkommen. Das heißt, du kannst dann darüber auch telefonieren potenziell. Haben sie auch schon geshowcased, dass das geht. Und ja, das finde ich sehr, sehr spannend persönlich.
Finde ich spannend. Ich könnte mir ja vorstellen, dass das ein spannendes Audiogerät wird, gerade für so einen MIDI-Tracker oder so.
Richtig. Und das ist nämlich das Geile. Du kannst das halt
völlig flexibel, ja.
Völlig flexibel. Du kannst das on the go halt mitnehmen und sagen, wenn du einen MIDI-Controller brauchst, ja, packst es halt drauf. Wenn du ein Smartphone brauchst mit irgendwie Tastatur, packst es halt drauf. Wenn du halt ein Gaming-Ding, packst es halt drauf. In der Theorie. Natürlich, das muss ich jetzt zeigen, das wird natürlich auch prototypisch sein. Das wird kein Ready-to-go, mega einfache Experience sein. Da werden viele harte Kanten dran sein, aber da habe ich auch Bock drauf, ne? Ihr kennt mich, ich habe auch schon im Discord geschrieben, kann ich da NixOS draufpacken? Und die meinten, ja, das wird, das soll möglich sein, dass man da eigene OSs draufpacken kann. Und ja, ich habe da mega Bock drauf, weil dann habe ich überall NixOS, Markus.
Das muss ja super sein.
In jedem Gerät, ja.
Das muss ja super sein. Ja. Wir haben, bevor wir jetzt nochmal mehr in dieses Thema Minimal Stuff reingehen, will ich noch eine News kurz erwähnen. Und zwar hat Apple ein neues Abo rausgebracht.
Ja.
Und das heißt Apple Creator Studio. Und was da drin ist, ist schon ganz nice, muss man sagen. Und zwar kann man jetzt die schon vorhandenen Software, Profi-Software, muss man sagen, Logic und Final Cut plus die gesamte Office Suite im Abo für 12 Euro im Monat.
Also die haben. Apple Office Suite.
Die Apple Office Suite, also Numbers.
Das ist jetzt nicht Pages, eine Microsoft Collab.
Numbers, Pages und Keynote. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Wir hatten ja vor geraumer Zeit darüber gesprochen, dass Apple eine Foto-App gekauft hat.
Mhm.
Und die dann auf ganz mysteriöse Weise vom Markt verschwunden ist. Und zwar Pixelmator. Und sie haben jetzt tatsächlich Pixelmator unter dem Namen Pixelmator Pro in diese Suite hinzugefügt.
Ja, und
für Studenten und Dozenten, also auch für mich 3 Euro im Monat. Das ist ein absoluter No-Brainer.
Und ich muss auch sagen, finde ich besser als Adobe. Kann ich einfach flat out sagen.
Gut, Adobe ist halt auch echt sackteuer.
Richtig, deswegen, also ich bin jetzt kein großer Freund von solchen Subscription-Modellen, aber wenn du ein Creative Creator bist und hast eh schon Mac-Geräte, dann würde ich auch sagen, das ist ein No-Brainer. Also da dir das zu holen, selbst für die 13 Euro, wenn du jetzt kein Student oder Dozent bist, Alter, mach
selbst das.
Das,
genau. Also ich denke auch, also wir werden auch unseren Videopodcast mit Final Cut schneiden. Also
oder noch nicht.
Oder mit Premiere.
Oder wenn ich schneide, vielleicht mit DaVinci Resolve.
Oder mit FFmpeg und irgendwie 3 Skripten, die wir bauen.
Du vibe-codest was.
Ich vibe-code
genau,
was, das ist
ja,
der.
Das ist ganz einfach.
Der Code Culture.
Ja.
Podcast Publisher.
Gut, dann kommen wir zum Thema der Woche. Tatsächlich, es ist ein sehr seltenes, aber ich habe das
mal,
Thema
es
ausgesucht.
Ist mal, genau, du hast es ausgesucht und es ist mal kein technisches Framework.
Richtig, es ist nicht direkt IT-Softwareentwicklungsbehaftet, aber es hat auf jeden Fall
es
was.
Es wirft seinen Schatten darauf.
Ja, auf jeden Fall. Und zwar habe ich mich über die Feiertage, ich habe ja in dem letzten Podcast gesagt, potenziell irgendwie, ich kann mich schlecht konzentrieren und so, ADHS in die Richtung. Und ich habe jetzt auch nochmal viel nachgedacht und auch nochmal Videos angeguckt, weil ich muss natürlich weiterhin meinen Kopf irgendwie beschäftigen und habe mir Videos zum Thema Doomscrolling und das ganze Dumbphone Minimalist weg von Social Media Thema angeschaut. Und ich muss einfach sagen, vor allem für mich persönlich ist das einfach, glaube ich, auch, was mir einfach all meine Zeit raubt.
Das heißt, die Idee ist so ein bisschen zu sagen, anstatt auf Instagram und Snapchat und wenn man ein Boomer ist, auf Facebook und Reddit stundenlang rumzuscrollen, versucht man durch einen gewissen Minimalismus in den Anwendungen und in der Hardware der Sache entgegenzusteuern.
Richtig. Und da geht's vor allem darum, also viele sagen auch zum Thema, ja, warum brauchst du da jetzt eine andere Hardware? Warum brauchst du da jetzt ein Dumbphone? Oder warum musst du da jetzt die App deinstallieren? Benutze sie halt einfach nicht. Aber so funktioniert das Ganze halt nicht. Also tatsächlich ist das, also natürlich nicht diagnostiziert und kein medizinischer Rat oder sonstiges, aber das ist eigentlich so wie eine Sucht, wo du sagst, du hast einen Pattern, was du immer wieder machst und das, obwohl es dir quasi schadet oder nicht wirklich etwas bringt. Und das ist halt vor allem dieses, ich checke die ganze Zeit mein Handy. Ich gehe die ganze Zeit, ich mache gerade nichts, ich gehe auf mein Handy, gehe auf Instagram. Ich gehe auf mein Handy, gehe auf Reddit.
Ja? Aber kurz bevor wir zu der Lösung gehen, nochmal kurz das Problem ein bisschen beleuchten, weil ich glaube tatsächlich, dass das Problem auch und fast ausschließlich bei den Plattformen selbst liegt.
Ja, ja, klar.
Weil die Plattformen jetzt über Jahrzehnte Algorithmen, KI-getriebene Systeme entwickeln konnten, um dich halt am Ball zu halten.
Ja.
Das heißt, YouTube weiß ganz genau, was könnte dich interessieren. Noch mehr Adrenalin, noch mehr Extreme, noch bunter, noch besser, noch schöner. Hier sind die nächsten Videos.
Ja, Retention Rate und genau, also alles drum und dran.
YouTube möchte, dass du ganz lange bei ihnen bleibst. Instagram genauso. Früher war Instagram eine Foto-Community, wo man irgendwann am Ende vom Feed mit seinen Freunden war. Inzwischen werden Reels ausgespielt. Es sind absoluter von Ragebait bis zu irgendwelchen Brainrot-Dingen, ja. Alles wird in den Feed gespielt, nur um dich in irgendeiner Weise am Engagen und am Weiterscrollen zu halten. Das Gleiche ist mit Twitter passiert, das Gleiche ist mit passiert natürlich in der Extremform mit TikTok und die Frage ist, ob man sich das antun muss.
Richtig, ich finde es auch unglaublich krass, als Experiment könnt ihr euch mal hinsetzen und in euren Social-Media-Apps angucken, welcher Content hier, den ich mir jetzt aktiv anschaue, bringt mir was. Ja, geht mal auf TikTok und scrollt einfach mal und dann könnt ihr mal auch sehen, prozentual, wie viel Content ist denn tatsächlich das, was mich interessiert und wo ich mich drüber freue oder Sachen, die ich informativ finde, im Vergleich zu wie viel ist einfach nur komplette Hirnscheiße oder Sachen, die mich einfach nur aufregen oder Sachen, wo ich mir denke, oh mein Gott, sind die dumm oder was weiß ich. Ne? Und das ist, also ich habe jetzt einfach mal gesagt, ich hab jetzt TikTok gelöscht, ich habe Instagram gelöscht, ich habe Reddit gelöscht, ich will jetzt eigentlich auch noch die YouTube-App löschen und potenziell Discord auch noch, weil ich habe auch gemerkt, vorher TikTok und Instagram habe ich beide gelöscht, Reddit hatte ich noch. Was habe ich gemacht? Ich bin dann auf Reddit gegangen, anstatt auf die anderen. Einfach nur, um irgendwas zu machen, um mich nicht vor allem mit meinem Kopf zu beschäftigen. Und das klingt natürlich, ich finde auch immer, das Wort Achtsamkeit klingt für mich immer so ultra esoterisch.
Mega, also, ja, als würdest du jetzt mit einer Steinkette
richtig,
und mit weißen Rohren.
Ja, die Chakren, da müsst ihr drauf achten. Und ja, wenn ihr das nicht fünfmal potenziert habt, das Globuli, dann funktioniert das auch einfach nicht. Das ist natürlich kompletter Schwachsinn. Also da denke ich natürlich, also da glaube ich natürlich nicht dran. Aber woran ich dann dran glaube, ist tatsächlich, dass man sagt, ich gebe meinem Kopf mehr Zeit, tatsächlich über Sachen nachzudenken, aktiv mich hinzusetzen, einfach mal auch nichts zu machen, einfach mal über die Welt nachzudenken, über das nachzudenken, was ist passiert, was habe ich gemacht, was kann ich gerade machen, was ist vielleicht was, worauf ich Bock hätte, was ich aber lange aufgeschoben habe oder sonstiges. Und ich muss sagen, das hat mir schon in diesem Schritt immens geholfen. Also einfach mal einen Schritt zurückzumachen von dieser Connected World und ein bisschen disconnecten. Und deswegen finde ich auch diesen Clicks Communicator und den Mecha Comet so cool, weil das einfach Geräte sind, die nicht dafür gemacht sind, um dich länger daran festzuhalten, sondern eher dafür eher Functional Tools sind, so wie es früher ja auch war. Also das Handy war ja im ersten Schritt dafür gedacht, um mit anderen zu telefonieren oder potenziell in Situationen, wo man jemanden erreichen muss, jemanden auch was schreiben zu können, aber nicht dauerhaft auf diesem Ding zu sein, sondern immer noch in der echten Welt zu leben. Und das finde ich persönlich ist halt auch so ein Thema, was mich persönlich einfach viel ja beschäftigt. So dieses, es ist eigentlich finde ich persönlich, ist alles irrelevant. TikTok ist irrelevant. Wenn man mal wirklich drüber nachdenkt, ist alles, was da drauf passiert, komplett irrelevant. Das hat ja nichts mit dir als Mensch oder dem echten Leben zu tun. So, oder ich sag mal 90%. Klar gibt's da auch irgendwelche News oder irgendwelche Sachen, die dich vielleicht wirklich interessieren, aber die kannst du dir auch auf andere Weisen holen. Ja?
Ist ein sehr guter Punkt vielleicht aus meiner Erfahrung, was mir aufgefallen ist. Ich bin in letzter Zeit oft mit der Bahn gefahren,
ja,
weil ich im Gegensatz zu dir pendle ich ja nicht, habe ich ja trotzdem ein Deutschland-Ticket,
ja,
und ich fahre dann, wenn ich auf Konzerte gehe oder so abends, weil ich mir einfach den Verkehr nicht geben möchte, fahre ich dann mit der Bahn. Und alleine schon, dass es einen Begriff dafür gibt, sowas im Flugzeug und in der Bahn zu machen, nämlich das Raw-Dogging.
Okay.
Das heißt, einfach nichts zu tun in der Bahn.
Ah, das habe ich noch gar nicht, den Begriff kenne ich gar nicht.
Also wirklich nichts so.
Krass, ja.
Alleine, dass es dafür einen Begriff gibt,
ja,
und ich das einfach mache,
ja,
und dann sehe, also du schaust ja immer mal auf die iPhones oder, ja, auf die Androids von den Leuten, die vor dir sitzen oder die vielleicht sogar stehen und du kannst gar nicht wegschauen. Und es ist immer das gleiche Pattern. Die scrollen einfach,
ja,
durch Instagram und TikTok-Feeds durch, die nochmal gigantomanisch mehr Scheiße sind als meine.
Oh ja.
Also während ich mir wenigstens einbilde, da ist ab und zu mal noch irgendwie ein Tech-Influencer,
ja, ja, ja,
oder ein Musiker, der ein VST vorspielt, ist es einfach nur ein. Kennst du diese Videos, wo die Leute irgendwas machen und dann wird aus also irgendwie so einem frittierter Erbse wird irgendwann so ein
ja,
Kuchen?
Ja, ja.
Also so absoluter Bullshit.
Ja.
Und jeder macht das.
Ja.
Jeder um dich herum,
ja,
konsumiert mindestens mal diese halbe Stunde in der Bahn und mutmaßlich auch weitere halbe Stunden im Rest des Lebens diesen abartigen geistigen Dünnschiss.
Ja. Und das ist auch so, also ja, ich finde es einfach unglaublich. Man muss sich mal, macht das mal für, von mir aus, macht das mal einfach nur für eine Woche und überlegt euch, nehmt mal einfach nicht diese Apps her und dann guckt mal, wie viel Zeit ihr habt. Weil das war auch, du hast mir früher immer gesagt, ja, wann, weil ich habe immer gesagt, wann soll ich das denn machen?
Ja.
Wann soll ich das denn machen? Und du hast dann gesagt, ja, also eigentlich hat man ja 8 Stunden noch, ne?
Ja, genau.
So im Tag, neben der Arbeit. Und wie viel Zeit davon in diesem Handy verschwindet, die du ja auch nicht wiederkriegst, das ist wirklich unglaublich. Und ich habe mich einfach nochmal, ich muss mir einfach nochmal drüber bewusst werden, tatsächlich, wie viel Zeit ist das? Ich habe jetzt einen Launcher auf meinem Handy, der mir immer die Screen Time anzeigt. Und ich finde, das hilft mir auch nochmal unglaublich krass zu verstehen.
Das ist gut.
Wie viel, ja, Zeit habe ich in diesem Tag einfach nur auf diesem Gerät verbracht und was habe ich damit auch geschafft? Und es geht mir auch da nicht darum, irgendwie produktiv zu sein. Das ist es, das ist es gar nicht.
Das muss man auch nochmal sagen. Es geht nicht darum, das Leben zu produktivieren. Also, boah, ich hätte jetzt noch 1000 Dinge coden können, sondern es geht jetzt erstmal nur um diesen absoluten mentalen Overload und dann letzten Endes auch, und ich bin jetzt auch kein Wissenschaftler, aber wenn man sich halt die ganze Zeit diese Endorphin-Kicks holt von irgendwelchen lustigen Videos, die man auf seinem Handy sieht, dann bleibt vielleicht für den tollen Sonnenuntergang, der gerade vor deiner Haustür stattfindet, nichts mehr.
Ja, ich finde, also ich möchte nur kurz sagen, dass sehr vieles von dem, was du auch sagst, habe ich gestern
das
gesagt.
Du gestern auch. Also,
ja, aber
ich fühle das auch.
Es ist ja auch einfach so. Also was ich habe mir eine Pulsreportage angeschaut über Dopamin-Detox. Der Begriff an sich ergibt keinen Sinn, weil Dopamin ist
eigentlich was ist, was du gerne haben möchtest.
Richtig,
ja.
Das ist ja eigentlich was Gutes. Aber tatsächlich, was sehr viel Sinn macht, und das ist jetzt nicht, ich habe jetzt da keine Langzeitstudie oder sonstiges, die das krass belegt, aber es macht für mich auch einfach Sinn, wenn du dir diese krassen Dopaminspitzen immer wieder in Instagram, TikTok abholst, weil das einfach, aha, hier ist so ein lustiges Video, dann hast du halt für alles andere, was in deinem Leben passiert, einfach im Vergleich viel weniger, was du dadurch bekommst und kannst das viel weniger wertschätzen, weil du ja einfach denkst, ja, ich könnte jetzt auch scrollen und mir einfach den nächsten Kick wieder abholen. Und wenn du da aber mal raus bist und einfach sagst, ey, ich schaue mir mal, was weiß ich, alles um mich rum an oder irgendjemand, irgendeine Interaktion auf der Straße war mega lustig oder war schön, das hat dann viel mehr Wert, als wenn man den ganzen Tag nur auf diesem Handy rumsitzt und sagt, ja, also das TikTok-Video war jetzt aber viel lustiger als diese Interaktion hier. Das ist halt, ja, ich muss einfach sagen, schaut es euch mal an, macht vielleicht mal wirklich für eine Woche Social Media Fasten und schaut, was das mit euch einfach macht. Und vor allem werdet euch mal bewusst darüber, wie oft ihr einfach nur nach dem Handy greift, um nach dem Handy zu greifen. Das ist auch so, das ist so krass, wie heftig das in meiner Muscle Memory in mir drin ist, einfach zu sagen, so, ich gehe jetzt ans Handy und ich habe aber gar keinen Grund, ans Handy zu gehen. Ich gehe einfach nur ans Handy, weil ich ans Handy gehen will. Und dann schaue ich mal, ach, was für Apps habe ich? Ach ja, das ist TikTok, dann gehe ich auf TikTok. So, und das ist komplett, das bringt dir nichts. Das hat keinen Mehrwert für dich. Und das ist viel, also da ist es wirklich, das ist für dich als Mensch besser, dich einfach irgendwo hinzusetzen und dumm in der Gegend rumzugucken. Das ist besser, als auf TikTok rumzudingsen. Und ich weiß, ich höre mich an, wie irgendeinen Mental Health Coach, Guru, irgendwas.
So, als würdest du jetzt gleich die WhatsApp-Gruppe verkaufen wollen.
Richtig, aber ich spüre das einfach bei mir. Das ist einfach eine persönliche Experience, wo ich sage, es raubt mir wirklich einfach viel zu viel Zeit und ich möchte das beschränken. Und ja, ich glaube, ich habe von einer Studie gehört, wo gesagt wird, im Durchschnitt ist der Mensch 5 Stunden pro Tag am Handy. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das sind auf 80 Jahre gesehen 20 Jahre deines Lebens einfach nur, die du auf dem Handy bist. Was ist das? Das ist doch krank. Also sorry, aber ich finde das krank. Das ist einfach, das bringt dir ja nichts. Das ist nicht, sollte nicht zur Human Experience gehören einfach. Und wer profitiert davon? Wer profitiert, dass du am Handy bist? Die Corporations, die fucking Instagram, TikTok, diese riesen Konzerne, die eh zu viel Geld haben und dich damit einfach nur ausnehmen wollen.
Wenn das Produkt nichts kostet, bist du das Produkt.
Richtig, das ist ja ein famous saying. Und ja, ich weiß, das hört sich, ich hasse das auch, dass ich das so mega, ich hasse das sehr selber, wenn da irgendjemand so, ja, also,
du musst
damit achtsam sein und, oh ja, mach doch mal hier Meditation und deine Chakren, ich hasse das, aber ich habe das einfach bei mir gemerkt und ich wollte das jetzt einfach mal als Thema machen.
Sehr gut, ein wichtiger Punkt. Lass uns mal an ein paar Lösungsdingen uns entlang gehen.
Ja.
Vielleicht mal aus meiner Erfahrung, ich bin nicht so gepolt, du kennst mich,
ja.
weder nach oben noch nach unten. Also ich bin jetzt nicht besonders traurig und ich bin auch sehr selten besonders Dopamin getrieben.
Ja.
Deswegen bin ich dafür, glaube ich, aus der Natur heraus nicht sehr empfänglich.
Ja.
Aber ich merke es trotzdem, dass gerade Instagram und auch TikTok schon so ein gewisses Potenzial hat, mich zu binden.
Ja.
Aber was ich die letzten Monate sehr häufig gemacht habe, ist einfach Bücher lesen.
Richtig, also.
Und zwar auf einem anderen Device.
Genau, da haben wir auch gestern drüber geredet.
Ja.
Und zwar es gibt diesen Trend tatsächlich, decentralizing your smartphone. Und da tatsächlich zu sagen, du solltest vielleicht nicht alles auf deinem Handy machen, weil du dann einfach sehr schnell dazu tendierst, andere Sachen auch noch zu machen und dann wieder in diese alten Pattern reinzufallen. Und da kann man halt sagen, ich hole mir ein anderes Device, was für gewisse Use Cases gedacht ist. Ja? Lesen, E-Reader, Fotos machen, Kamera, Musik hören sogar teilweise, iPod. Ja? Sagen auch viele, okay, geht man wieder zurück, ist man auch mehr conscious darüber, was man sich anhört, welche Artists man sich anhört, packt das vielleicht wieder auf ein Device, was auch nicht connected ist. Ja? Das kann man auch machen. Und ja, was gibt's noch? Spielen kann man sich eine kleine Handheld-Konsole holen, ne? Kann man
ja
sagen.
Oder Trend geht da auch wieder zu Brettspielen und so.
Genau, oder sowas.
Zu Rollenspielen.
Was weiß ich, Kartenspiele oder sonstiges. Oder man sagt, man kann sich vielleicht sogar Retro-Gaming, irgendwie einen Gameboy holen oder Nintendo DS, wenn man jetzt sagt, man möchte irgendwas spielen. Und selbst da, also sorry, die Spiele auf den Handys sind auch einfach der letzte Rotz. Das ist einfach auch nichts, wo du da hast du überall Microtransaction-Ads, sonst irgendwas drin. Das ist
auch die gehen natürlich massiv auf, die wollen dich auch wieder reinsaugen, die wollen dich in diese Suchtpattern reinkriegen. Ja.
Daily Quests, Daily Challenges, was weiß ich, Gacha-Mechaniken, wo du irgendwie gambelst, oh ja, jetzt muss ich die Daily Lootbox öffnen oder sonstiges. Ja, es ist genau das Gleiche da. Und das ist zum Beispiel ein Approach, den man machen kann. Sonst, also was ich jetzt erstmal gemacht habe, einfach um einfacher anzufangen, ist einfach zu sagen, ich lösche diese Apps und sag, ich pack mir die nicht mehr drauf. Manche sagen auch, ich habe meinen Account gelöscht. Ja, das ist auch nochmal auch einen Schritt, weil das, um die Hürde dann erstmal zu sagen, ich muss mich jetzt nochmal neu anmelden, das ist schon eher größer. Und der extreme Schritt wäre halt zu sagen, du gehst tatsächlich auf ein dummes Handy einfach. Ja? Also da sagen viele, sie gehen auf ein Club-Handy oder halt diese alten Handys, die man einfach hatte, die nur telefonieren und texten können. Und da hat man auch andere Probleme. Also natürlich, wo findet heutzutage Kommunikation statt?
Ja, natürlich. Also man will schon noch in der WhatsApp-Gruppe vom Volleyball-Team drin sein, weil du willst halt sozial jetzt auch nicht gar keine Teilhabe mehr haben.
Aber die Frage ist halt auch, wann machst du das? Musst du jetzt
jeden scheiß Emoji
von 8 bis 17 Uhr musst du da wirklich in diesen WhatsApp Unterhaltungen Teil davon sein, oder kannst du auch sagen, ey, das kann auch wahrscheinlich bis heute Abend warten und dann nehme ich mir halt raus, was weiß ich, eine halbe Stunde Catch-up in WhatsApp und dann mache ich da halt wieder das Handy an.
Da ist, glaube ich, auch das Notification Management eine ganz, ganz wichtige Sache.
Ja.
Also es gibt so viele Leute, die einfach die Default-Einstellungen haben, dass alles sofort auf einen herniederprasselt.
Ja.
Es gibt bei iOS den Focus-Mode, es gibt immer die Möglichkeit, Notifications, einzelne WhatsApp-Gruppen, einzelne Telegram-Gruppen stumm zu schalten und sich einmal am Tag eine Viertelstunde Zeit zu nehmen, die Nachrichten zu replizieren. Hey, dieses E-Mail-Tool, das ich verwende, also hey.com, hat zum Beispiel gar keine Notifications.
Ja.
Also die haben das schon als eine bewusste Designentscheidung so eingebaut, dass man weder diesen roten Bobble mit der Zahl hat, noch dass man die Notifications durchkriegt. Und das finde ich auch sehr gut, weil ich mir dann maximal ein-, zweimal am Tag die Zeit nehme, meine Inbox durchzuschauen und vielleicht einmal am Tag mir den Newsletter durchgehe. Und das hilft auch, was ich auch ganz, ganz, ganz positiv wahrnehme, ist, dass mein Handy einen festen Platz hat. Ich habe zwei so Displays, wo man die reinsteckt mit dem, wie heißt dieses, MagSafe.
Ja.
Und die sind dann letzten Endes wie so ein Display, die gehen dann auch in diesen Display-Modus, die werden ganz dunkel, haben dann so eine Uhr dran und dann ist das iPhone nicht mehr ein Device, das ich so dauernd in der Hand habe und das ich die ganze Zeit mit mir rumtrage, sondern das wird dann irgendwie so zu einer kleinen Uhr. Und ich habe dann auch das Gefühl, ich muss da gar nicht ranschauen. Und auch wenn ein Arbeitstag da mal vorbei ist, stelle ich fest, ich hatte das iPhone irgendwie die letzten 3-5 Stunden gar nicht bei mir.
Ja.
Und diese kleinen Tricks, die helfen dann einem von dieser Geißel in 5x12 Zentimeter ein bisschen besser loszukommen.
Ja. Genau. Und ich kann generell einfach nur sagen, probiert's einfach mal für euch selber auch aus. Guckt mal, worüber ihr dann nachdenkt, dass ihr dem Gehirn auch mal Zeit gebt, überhaupt auf gewisse Gedanken zu kommen. Da braucht man auch einfach eine gewisse Ruhe tatsächlich und nicht dieses, ich bin jetzt wieder auf TikTok und guck mir irgendwas an. Und Ersatz ist immer ganz gut, ne? Das meintest du ja auch mit dem Bücherlesen,
genau, Bücher,
zu sagen, Magazine. Anstatt dass du sagst, du scrollst jetzt für 2 Stunden, gehst du halt hin, liest ein Buch oder was weiß ich, gehst ins Fitnessstudio oder codest ein bisschen oder was weiß ich. Kann man sich alles raus, mal Zeit für ein Hobby nehmen, wo man Bock drauf hat und was einen tatsächlich vielleicht auch weiterbringt und eigentlich vielleicht sogar mehr Freude macht als dieses scheiß TikTok einfach. Und ja. Ich habe mir jetzt auch einen E-Reader bestellt.
Sehr gut. Welchen?
Kobo Clara BW.
Dann interessiert mich, wie der so ist, weil ich bin mit meinem Books Parma so halb zufrieden.
Mhm.
Eine Geschichte erzähle ich dir jetzt noch
okay.
zum Books Parma, bevor okay. wir dann zum Code der Woche kommen. Ich wollte Neuromancer lesen
mhm.
und habe es mir dann bei Osiander als digitales Buch gekauft. Mhm. Und dann mich gewundert, Moment, warum ist der Download nur 3 Kilobyte groß?
Ja.
Und dann war es halt so ein Adobe DIM XML-Kack.
Oh mein Gott.
Ja. Und der läuft natürlich nicht auf dem Buchspanel.
Ja, ja, ja.
So, und dann, scheiße, nochmal kaufen müssen, pipapo.
Ja.
Und zwei Dinge interessieren mich. Wie geht der E-Reader mit DIM um? Mhm. Also kann er sowas?
Ja.
Und das Zweite, was ich beim Books ein bisschen schwierig finde, der ist, ich weiß nicht, ob deiner farbig ist oder nicht.
Nee, Black and White, okay, habe ich genommen.
Weil der farbige, der stellt Schwarz halt schon auch nochmal mit ein bisschen einer Mischfarbe dar.
Mhm.
Und das ist dann generell ein bisschen ein blasseres Display,
ja,
als man jetzt in einer reinen Schwarz-Weiß-Fassung,
ja,
hätte.
Das habe ich aber auch schon öfter gehört, tatsächlich. Also das... Also wenn du halt lesen willst, tatsächlich sind die Black and White Screens einfach besser dafür gemacht, ja, als die farbigen.
Und ich nutze die Farbe so gut wie gar nicht. Ich habe gedacht, ich lese da mal einen Manga oder so. Aber selbst da sind fast alle schwarz-weiß.
Ja.
Und ich tue es nicht.
Also. Ja, richtig. Und genau das war nämlich auch mein Gedanke. Ich dachte, ja, so, ja, aber vielleicht will ich ja mal einen farbigen Manga lesen. Und dann denkt man sich so, eigentlich macht man das auch einfach
nicht.
Nie. Und es lohnt sich eigentlich nicht, diese farbigen Dinger zu nehmen, weil die sind teilweise auch nicht so hell wie die schwarz-weißen.
Genau, das ist richtig, ja.
Und insgesamt ist die Readability einfach nicht sonderlich gut. Deswegen habe ich mich auch für den Black and White entschieden. Aber da gebe ich auf jeden Fall noch einen.
Genau, also ich bin echt im Überlegen, meinen Books Parma Color irgendwas auszutauschen mit irgendwas, was ein bisschen besser ist.
Ja, sonst wollte ich noch sagen, ebenfalls ersetzen, was ich jetzt auch viel gemacht habe, ist Musik hören. Und da habe ich auch festgestellt, früher, vor TikTok-Zeiten noch, habe ich so viel mehr Musik gehört, als ich es jetzt tue. Also letztes Jahr war wirklich, ich glaube, ich hatte nur 16.000 Minuten oder was ist das? Hörminuten auf Spotify, und das ist wirklich wenig für meine Verhältnisse. Ich habe früher 40.000, 50.000 gehabt.
Nehmen wir bei 60, 70.
Ja. Eben, mindestens. Und da habe ich einfach auch gemerkt, ich glaube einfach in der Zeit, wo ich sonst Musik gehört habe, gucke ich jetzt einfach nur noch TikTok.
Ja, und Musik hören ist halt was deutlich Passiveres.
Richtig.
Als seine 100% Attention auf so einen TikTok-Stream,
richtig,
zu lenken.
Und ja, lässt mich auch nochmal die Musik mehr appreciaten. Aber ja, genau, das zu dem Thema. Vielen Dank, dass ihr uns dafür zugehört habt. Aber es gibt noch weiter.
Es geht noch weiter, denn es gibt noch einen Code der Woche.
Richtig.
Und ich habe tatsächlich schauen müssen, Lukas, ob wir das schon mal hatten, aber wir hatten es nicht.
Genau.
Aber ich habe es installiert. Bei,
echt,
mir zu Hause tatsächlich. Aber
geil,
erzähl du mal, was es ist, und dann sage ich dir, warum,
okay,
ich es nicht gut finde.
Ich, hast du das echt installiert? Das ist krass.
Ich habe es installiert, ja, auf,
geil,
meinen Container.
Und zwar nennt sich das Ganze Glance, und das ist ein lightweight, highly customizable Dashboard that displays your feeds in a beautiful streamlined interface. Und ja, ich finde, das ist so mit einer der geilsten Dashboards, die man eigentlich so haben kann, weil das kombiniert, und da komme ich jetzt gleich auch nochmal auf den Punkt zurück, kombiniert sowohl Feeds, und das dazu zählen RSS-Feeds oder auch zum Beispiel Video-Feeds oder Reddit-Feeds, Hacker-News, was weiß ich, als auch die generelle Funktionalität von einem Homelab-Dashboard, wo du sagen kannst, self-hosted Services kannst du da drauf packen oder eigene Links zu Services, die du nutzt, kannst du da drauf packen oder Aktienkurse, Wetter, ein Kalender, alles mögliche. Also da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, was man da reinmachen kann. Und hier finde ich auch nochmal geil, ich weiß nicht, ob das mein letztes Ding, ach, keine Ahnung, da gibt es irgend so ein lateinisches Sprichwort-Ding. Auf jeden Fall nicht mein Magnus Opum, nee, Ab Opum, Magnus.
Opum Magnum.
Magnus.
Magnus Opus.
Magnus Opum?
Nee, das große Werk ist das Magnus.
Opus Magnum, so heißt das. Ist für das Ersetzen von der YouTube-Seite und YouTube-App sowohl als auch die Reddit-Seite. Weil was man da halt immer hat, ist, ja, hier, dieses Video hast du noch nicht gesehen, hier, diesen Creator kennst du nicht. Aber vielleicht will ich den Creator auch gar nicht sehen. Es ist mir scheißegal. Ich will eigentlich nur die Sachen, die ich tatsächlich curated, an guten Content, die will ich mir nur anschauen. Und da ist das vielleicht sogar auch eine Option, wo du sagen kannst, ich packe mir dann nur die Channels rein, die tatsächlich informativ sind oder die tatsächlich geil sind oder die ich lustig finde und einfach weniger Videos, wo ich einfach draufklicke und mir denke, ja, eigentlich so geil war es jetzt auch nicht.
Was ich gut finde an der Sache ist, dass es wirklich out of the box ziemlich gut funktioniert. Man konfiguriert es mit so einer Konfigurationsdatei, stellt da seine ganzen Sachen rein und dann läuft das Ding schon. Es hat von der Anmutung her so ein bisschen fast schon CLI-Style. Also ja. Es ist feste, breite Schrift auf schwarzem Hintergrund. Ich habe es installiert und es war mir zu viel.
Echt?
Ja.
Okay, krass.
Auch das ist mir visuell zu viel.
Okay, ja, verstehe ich.
Also ich wollte das nicht. Ich habe tatsächlich, also erstens dupliziert das ein bisschen was von meinen Desktop-Widgets. Ich habe Carrot, also Wetter, so
ja.
Einfach Temperatur und ob es regnet drin. Ich habe einen Kalender drin und ich will gar nicht meine Hacker-News auf der Startseite sehen, weil das war es dann bei mir, es war dann die Startseite vom Browser und ich mache einen neuen Tab auf, weil ich eine konkrete Aufgabe habe, was ich will, was konkret machen. Ich will jetzt, was weiß ich, endlich mal mein Rack fixen und will dann auf iFixit gehen oder sonst was und ich werde dann abgelenkt, indem ich das Ding aufmache und ein lustiges YouTube-Video sehe.
Ja.
Und genau das war mir an dieser Stelle schon too much. Es hat gut funktioniert, es macht genau das, was es soll.
Ja.
Aber es war mir dann wieder auf dieser Seite zu viele Informationen, die mich potenziell, wenn ich es als Startseite habe, davon ablenken, die Dinge zu tun, die ich machen möchte.
Ja, verstehe ich.
Und deswegen habe ich es nicht mehr in Benutzung, aber es ist neu installiert.
Ich finde aber, also wofür ich zum Beispiel Reddit generell auch sehr gut finde oder YouTube auch teilweise, sind für mich auch News.
Ja, aber dann, da bin ich dann tatsächlich hart zu mir selbst und ich klicke dann halt die Entertainment-Subreddits weg. Also die habe ich nicht mehr.
Aber das ist halt...
Die habe ich nicht mehr.
Ja, aber das bringt mir nichts, weil in der Reddit-App steht dann Communities you may be interested in.
Ja, richtig.
In, weißt du? Und dann kriegst du trotzdem die Posts reingespielt. Ja. Und dann hast du trotzdem irgendwelche Videos, die du dann vielleicht trotzdem anschaust und so. Und deswegen will ich eigentlich eine Möglichkeit, ein Frontend zu haben, was von mir curated ist, wo ich sagen kann, ich will nur diesen Content und alles andere ist mir scheißegal.
Ich habe ja tatsächlich sowas gebaut, welches die Artikel von Slack extrahiert. Das kann ich vielleicht auch mal vorstellen. Newsroom heißt die App. So ein kleines Mini-Side-Hustle-Ding, das ich gebaut habe. Ich könnte mir auch vorstellen, sowas selbst mal zu bauen.
Ja.
Dass man wirklich sagt, man hat einen ganz, ganz, ganz limitierten Feed, der auch grafisch und vom Layout her ganz zurückgenommen ist, vielleicht mit Chat-CN, also so ultra-minimalistische UI, der dir einfach nur die Dinge interessiert, die für dich interessant sind, ohne eben dieses Abspringen zu What's Next.
Ja. Ja, deswegen Glance, sehr cool, kann ich empfehlen. Und dann kommen wir zum No-Code der Woche. Ich sag's nochmal, damit die Leute, die jetzt hierher springen, sage ich nochmal No-Code der Woche, damit es so
cool ist.
So. Ja. Und zwar habe ich durch einen Blogpost, ich weiß leider nicht mehr welchen, tut mir leid, aber habe ich von Mammoth AI gehört und ich bin jetzt nicht der größte AI-Glazer, sagt man ja so gerne, nicht so wie Markus, sondern ich bin da ja eher ein wenig skeptisch, jedoch finde ich, ist es trotzdem ein gutes Tool.
Bei dir die Seite?
Bei mir lädt die Seite.
Bei mir nicht. Muss mal schauen.
Auf jeden Fall, Mammoth AI ist ein AI-Provider, der dir aber Zugriff zu ganz vielen anderen Modellen gibt. Also der gibt dir Zugriff zu Claude, zu ChatGPT, zu Gemini, Mistral, Grok, DeepSeek, Llama, alles möglich. Perplexity sogar auch. Ich weiß nicht ganz, wie sie das machen. Das ist wahrscheinlich auch Betriebsgeheimnis.
Ich denke einfach mit den APKs.
Also richtig,
wahrscheinlich auf die Plattformen zu greifen.
Aber wie kriegt man das dann für 10 Euro im Monat im Vergleich zu...
Oh, die API-Key-Nutzung ist wesentlich günstiger als die Abos. Ja.
Genau, kommt drauf an, auf welchem Scale die das halt machen. Ja. Aber ich finde, für 10 Euro im Monat ist es eigentlich ganz geil. Du kannst alle AI-Models austesten. Ich glaube, ich habe manchmal irgendwie war ein bisschen was truncated von meiner Conversation, vielleicht sparen sie so ein bisschen die Tokens, aber generell fand ich es ganz gut, einfach um trotzdem noch Access zu AI zu haben, aber jetzt nicht für jeden Provider 20 bis 50 Euro im Monat zu zahlen, sondern einfach diese 10 Euro flat. Ich bin da auch noch in kein Limit reingerannt, aber ich bin jetzt auch kein riesen Vibe-Coder-Nutzer, der da irgendwie, was weiß ich, wie viele Anfragen pro Minute stellt. Die haben auch API-Zugriff, das heißt, du kannst auch sagen, also du kriegst in dem normalen Abo $2 jeden Monat in API-Access, die gehen auch relativ schnell runter, wenn du da mal so Coding-Agents benutzt, aber dass du überhaupt noch API nutzen kannst, das ist echt ganz cool und selbst da kannst du dann dein Guthaben auch noch aufladen und irgendwie weitermachen und ja, ich finde, es ist einfach eine kostengute Alternative für AI-Nutzung und ja, kann ich sehr empfehlen. Also fand ich bisher echt sehr, sehr gut.
Schaut ganz gut aus, vor allem wenn man halt verschiedene Provider mal vergleichen möchte.
Richtig. Und
ein bisschen Diversität sich da.
Und vor allem auch alles, deswegen habe ich ja auch mal LibreChat vorgestellt, weil man hat halt alles an einem Platz.
Ja.
Und das finde ich halt geil. Und es gibt eine gute Suche über die Conversations. Das heißt, ich kann Snippets aus den Konversationen nehmen und suchen und dann finde ich die und das ist deutlich besser als die anderen Interfaces, die ich bisher so genutzt habe bei den AI-Providers. Also kann ich sehr empfehlen.
Gut.
Dann.
Das war eine sehr lange Folge.
Ja.
Wir haben wieder die 2 Stunden gerissen.
Wieder 2 Stunden, sehr gut.
Sehr gut. Vielleicht, Lukas, war es die letzte Folge, in der wir mit Schlabberlook.
Naja, also ich sehe fresh aus.
Ich natürlich auch,
ja,
auf jeden Fall. Ja. Und
wir müssen dann so richtig so komisch so in Anzügen dann so da sitzen,
ja, genau,
und so tun, als
so,
wären wir so.
Das ist ja schon immer so gewesen.
Ja, genau, ne? Richtig, richtig. Ja, ich hoffe nächstes Mal mit Video, wäre schon sehr, sehr cool. Freut euch drauf. Du sagst.
Ich sag. Tschüss, Lukas.
Ciao, Markus. So lange machen wir jetzt den, wie lange machen wir den Podcast schon?
Seit Anfang Corona.
Ja, 2021 oder nee, so.
Nee. Covid-19, 2020. Scheiße, ey. Haben
nee,
was
oder? Ja, nee, stimmt
verbrennt.
Doch. Oh mein Gott.
Ja, 5-Jährige.
5-Jährige, ja. Nee, wahrscheinlich ja, mittendrin in 2020. Aber
ja, genau.
Dann, ja. Das heißt noch nicht. Nee, ja, doch,
doch,
stimmt. Es ist ja 26
ist,
schon. Oh mein Gott. Alter, ich werde so alt, Markus.
Geburtstag verpennt.
Das ist unglaublich krass. Ja, tja. Herzlichen Glückwunsch zu 5 Jahre Codecast.
Wow. Wo ist die Esstorte?
Ja, richtig. Ja. Danke fürs Zuhören. Falls ihr noch dabei seid, wenn ihr schon dabei seid seit dem Anfang, dann vielen, vielen Dank.
Die Absprungrate bei Spotify ist echt mega gering. Also es hören echt viele. Ja,
krass.
Muss man anschauen. Also
krass.
Es hören echt viele durch.
Nee, wirklich danke an euch. Danke, dass ihr zuhört. Und danke, dass ihr auch den Post-Outro-Stuff anhört, weil, ja, der ist manchmal gar nicht so gut.
Der ist auch gar nicht so gut und wir bereiten eigentlich auch nichts vor.
Nee, richtig. Aber ich finde es manchmal einfach lustig.
Ja.
Danke. Ciao.
Ciao.